Ich würde vielleicht mal vorschlagen, es für den Spieltag irgendwie mal ein bisschen kürzen, damit wir nicht mehr länger als 2 Stunden die Folge machen.
Jetzt, das kannst du auch
Oder
nächstes
sagt
Jahr
jede Woche.
noch sagen. Du wirst das einfach nicht kürzer kriegen, weil
Das stimmt, ja. Aber ich
Jonas
gebe nicht
sagt
auf.
dann nämlich, ja, und über dieses Spiel will ich jetzt eigentlich gar nicht lange sprechen. Ich habe auch gar keine Notizen. Und
Aber
dann fünf
Halberstadt gegen
Minuten
Hertha
später.
2-0-0, das war echt interessant.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zum Kessel Buntes, unserer neuerlichen Direktübertragung aus dem Palast der Republik in Berlin. Wir starten.
Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn überhaupt schießen, und Tor!
BSG Chemie hat den Greifswalder FC versenkt und punktlos zurück in die Hansestadt geschickt. In einem unnötig aufreibenden Spiel haben die Grün-Weißen vor über 4000 ZuschauerInnen mit 3:1 gewonnen. Jetzt schon das nächste Saisonziel erreicht, das erste Saisontor von Alex Buri bestaunt und die BSG bleibt im Rennen um die Stadtmeisterschaft. Wir schauen am internationalen Kampf und Feiertag der Arbeiterklasse zurück auf einen feuchtfröhlichen Sonntag, blicken auf die Liga und suchen weiter nach dem Supersportdirektor. Herzlich willkommen im chemischen Element Nummer 95. Gewidmet zwei Reporterlegenden, dazu gegen Ende der Folge mehr. Ich begrüße aber erstmal zwei Legenden des chemischen Elements, wie quasi jede Woche. Moin Bastian.
Hallo.
Hey Nils.
Moin moin.
Ja, mein Name ist Jonas und wir steigen ein mit unserer neuen Lieblingsrubrik.
Quadriga, das war einmal. Jetzt sucht Deutschland den Supersportdirektor.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen neuen Lieblingsrubrik. Und wir machen einfach weiter, verlieren gar keine Zeit, weil wir werden zugebombt mit ganz vielen Namen, die mal mehr sinnvoll sind und mal weniger sinnvoll. Aber egal, wir diskutieren fast alles und wir schreiben alles auf. Und heute habe ich euch 4 Namen mitgebracht, über die ich gerne mit euch reden möchte. Und beginnen wir doch gleich mal mit Kandidat Nummer 1. Kandidat Nummer 1 ist Jahrgang 1974, also schon gehört schon zu den Reiferen, ist geboren in Spremberg in der Lausitz und ja, hat zuletzt sich einen großen Namen gemacht nach seiner aktiven Karriere als Funktionär beim 1. FC Magdeburg, der ja aktuell durchaus erfolgreich in der 2. Bundesliga spielt. Und die Rede ist von Mario Kalnick. Ja, Mario Kalnick ist jetzt gerade, ich glaube, beschäftigungslos. Der war ja bis zum vergangenen Sommer Geschäftsführer beim 1. FC Magdeburg. Davor unter anderem auch sportlicher Leiter und er war auch mal Schatzmeister dort. Gespielt hat er selber auch lange Jahre beim 1. FC Magdeburg, davor allerdings auch beim BFC Dynamo und hat im Prinzip nur 2 wirkliche Profistationen gehabt, also FC Berlin, BFC Dynamo und 1. FC Magdeburg. War dann so ein eisenharter Verteidiger und war da durchaus auch erfolgreich, langjähriger Stammspieler. Ja, und dann später eben auch Sportchef unter anderem in Magdeburg und da auch erfolgreich. Was halten wir denn von dieser Personalie, Nils?
Ich muss zugeben, ich bin mir gar nicht so im Klaren, was diese Unterscheidung ist zwischen sportlicher Leiter, Geschäftsführer, Sport und Sportchef, wie man da unterscheidet. Aber ich glaube, der hat da auch viel in der Kaderplanung gemacht. Also habe ich jetzt so zumindest im Kopf. Ich weiß nicht, ob es außer ist, so stimmt. Aber er ist ja dann, glaube ich, auch deswegen gegangen worden, eben weil dann ja der Kader nicht so gut harmoniert hat. Weil ich glaube, er ist freiwillig gegangen, aber unter sehr viel Druck der Fans und Mitglieder vom Vorstand. Ist seit, glaube ich, ja, glaub, weiß nicht, ob du gesagt hast, ich glaube, seit so fast 2 Jahren beschäftigungslos.
Seit einem Jahr. Also
seit einem Jahr nur, okay.
Ja.
Ich dachte länger. Ja, aber irgendwie ist es um ihn dann recht ruhig geworden. Ich glaube, er war immer ab und an mal beim MDR, aber jetzt so seit, eigentlich seit der Saison, ist es recht ruhig um ihn geworden. Und warum in dem etwas geläuterten Alter nicht vielleicht mal den Schritt zurücktreten und dann in Ruhe irgendwo arbeiten, wo man in Ruhe arbeiten kann? Ich halte es natürlich trotzdem nicht für die wahrscheinlichste Lösung.
Alter, der ist jetzt nicht, der ist jetzt keine 68 oder so, der ist 48. Das ist, ich
Tut mir leid,
weiß nicht,
ich habe ihn so angeteasert, dass er schon so reiferes Alter sei, aber ja.
ja, gut,
Gib
das
mir gleich den
sieht man
anderen
Demo
Angreifer
ist noch ein
vielleicht
bisschen
wieder.
hin. Ja, gut, aber.
Sorry, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid, aber es muss ich,
Alles
also.
gut, bin ich gewohnt. Also, ich glaube, qualitativ wäre es eine gute Lösung. Ich schätze ihn auch sehr als kompetent ein, aber kann ich mir nicht vorstellen.
Ein fast schon, ja, wohlwollender und optimistischer Kommentar von Nils, gemessen an dem, was er sonst immer zu unseren Kandidaten sagt. Was denkt Jonas denn dazu?
Ich habe in meinen Notizen stehen, das wäre geil.
Punkt.
Also, Punkt. Eigentlich schon, also meine gute, also einzige, was das vorzu also das Einzige, ne, in Anführungszeichen, was er vorzuweisen hat, sind halt 10 Jahre beim FCM. Und in der Zeit hat er den ehemals glorreichen FC Magdeburg ja zweimal in die zweite Liga geführt. Ist ja vor einem Jahr dann gegangen worden. Also, das habe ich gar nicht recherchiert, da ist jetzt schon wieder voraus, wie so oft. Aber im Endeffekt, also das ist halt einfach von, also die Geschichte von Magdeburg ist ja eine Erfolgsstory, ne? Also die auf sportlicher Ebene und vor allem ist ja auch quasi sagen, jemand, der da im Verein halt mehr gemacht hat, als nur sich ums Sportliche zu kümmern, also als Geschäftsführer und Schatzmeister und so, also auch, wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, auch im Ehrenamt anfangs oder am Ende auch noch. Also Schatzmeister werden, glaube ich, nirgendwo bei so EVs bezahlt, who knows. Ich schwimme aber, der wäre meiner Meinung nach schon sehr, sehr hohes Regal, aber ich musste den Namen googeln, ich kannte ihn nicht. Also das ist jetzt keiner, der jetzt so gut, jetzt gucken zwei Leute skeptisch hier gerade. Also so keiner, der mir halt einfach so direkt als Name ins Gesicht gesprungen wäre für die ganze, ja, also so, wo ich denke, okay, ja, krass, der hat 100 Pro noch Angebote aus XY. Ich finde die Vita spannend, ich finde seine Erfolgsstory gut und wäre ich einer, habe ich glaube ich nicht so, noch nicht so oft gesagt, den ich für realistisch halte und für entsprechend kompetent.
Okay. Vielleicht da noch eine kleine Anmerkung, als Kalnick damals 2012 quasi angefangen hat in seiner Tätigkeit für den Verein, also abseits des Platzes, war der FCM in der vierten Liga und hatte, ja, stand mal wieder kurz vor der Pleite, hatte auf jeden Fall hohe Schulden. Und als er dann im vergangenen Sommer ging, war der Verein zum zweiten Mal in die zweite Liga aufgestiegen. Also zweifelsohne hat der einen Arbeitsnachweis erbracht, weil er da ja ganz, ganz grundlegend, denke ich, auch gearbeitet hat und beteiligt war an dem Aufstieg, also an dem über Jahre ja, erfolgreichen Aufstieg des ersten FC Magdeburg. Der ist ja dann da so ein bisschen mit Nebengeräuschen gegangen. Ich glaube, wie es halt dann oft so ist, der war sehr lange dort, hat sich da sicherlich auch sein kleines Imperium aufgebaut und ist sicherlich sehr mächtig gewesen. Und ja, das kann dann einem irgendwann auch wieder um die Ohren fliegen. Auf jeden Fall gab es dann so einen kleinen Machtkampf und er ist dann freiwillig gegangen, mehr oder weniger, nachdem es hieß, dass das Präsidium auch mit einem anderen Kandidaten irgendwie verhandelt, als es um die Vertragsverlängerung ging. Ja, ich schließe mich euch an, einmal mehr. Ich bin jetzt gar nicht so, wäre jetzt gar nicht so euphorisch, aber doch ganz klar, mir war natürlich Mario Kalnick ein Begriff. Ich habe ihn damals auch als Spieler noch gesehen, da bei uns eben für den ersten FC Magdeburg. Und was mir an ihm imponiert, ist wirklich, dass er sportlich im Prinzip nur für zwei Vereine, also als Spieler aufgelaufen ist und dass er dann auch danach eine große Kontinuität hatte. Ich bin auch fast verwundert, dass er jetzt, er ist ja eben wirklich noch jung, er ist keine 50, dass er jetzt seit einem Jahr nichts macht, also zumindest nicht in Erscheinung getreten ist. Vielleicht macht er auch gerade ein Sabbatical oder so. Ich fände das auch interessant. Also der wüsste nämlich sehr genau, wir sind ja nun mal auch in der vierten Liga, also der wüsste sehr genau und Magdeburg hatte damals mit Sicherheit keine sehr viel besseren Strukturen, als wir sie heute haben, worauf er sich einließe. Also ich fände diesen Namen durchaus schon interessant und auch nicht super unrealistisch, aber gleichwohl, er hat natürlich dann am Ende in Magdeburg war er in ganz anderen Sphären unterwegs, als in die er sich jetzt herablassen müsste, um bei uns tätig zu werden. Insofern also auch unrealistisch. Das denkt übrigens auch derjenige, der uns ge gesagt hat, diskutiert doch mal über Mario Kalnick. Das war der Twitter-User Räubern und Koken, finde ich sehr ganz witzigen Namen. Und er hat ge im Prinzip das, was wir jetzt in 10 Minuten diskutiert haben, hat er in einem Satz zusammengefasst und hat gesagt, Typ zu hohes Regal, der ist im Sommer ein Jahr lang raus, da kann man auch mal in Deutsch leckere kleine Brötchen backen. Lassen wir so stehen und gehen über zum zweiten Namen, der übrigens auch von Räubern und Kokeln kommt. Der hat uns 3 Namen heute mitgebracht. Ich fand alle interessant, deshalb möchte ich über alle mit euch diskutieren. Der nächste Kandidat ist Maxi Zimmer. Der ist deutlich jünger und Jahrgang 92, also aktuell noch 30 Jahre alt, war zuletzt Spieler bei Energie Cottbus und dann nach seiner, ich glaube, Sportinvalidität ist er dort dann eben auf die Position des sportlichen Leiters gewechselt, ebenfalls dort im vergangenen Sommer ausgeschieden. Da ist er, meine ich, auch mit Pele Wollitz da etwas aneinander geraten. Gleichwohl hatten die, glaube ich, eine ganz gute Beziehung, sonst wäre Pele nicht auf die Idee gekommen, den zum sportlichen Leiter zu machen. Diese Funktion hat er 1 Jahr und 3 Monate ausgeübt bei Energie Cottbus. Ja, und spielerisch oder was die Spielerkarriere angeht, ist er aus der Jugend von Hertha gekommen, hat dann bei Babelsberg gespielt, bei Kaiserslautern, beim BRK und schließlich in Cottbus. Ja, wäre das denn einer für uns, Jonas?
Ich habe mir auch geschrieben, sehr jung, keinerlei Deutsch-Kolorit, aber eine spannende Idee. Also so kann ich mir vielleicht vorstellen, weil ich glaube, irgendwo hatte ich auch gesehen, also der hat auch was in die Richtung studiert und so, ist jetzt gerade 30, also wäre eine, wie gesagt, spannende Idee, ein spannender Kandidat, aber ich kann überhaupt nicht viel dazu einschätzen, weil ich mir denke, okay, also der hat jetzt irgendwie, der hat 15 Monate bei Energie als sportlicher Leiter dazu gebracht. Ich wüsste nicht, wen sie in der Zeit irgendwie geholt hätten, den sie nicht gleich wieder abgegeben haben. Also so, die Vita lese ich gut, also mit den Stationen, ne? Also Hertha-Jugend, mal dann auch mal im Westen kurz und dann ein BRK, Cottbus, klar, also eingebunden Wissen über die im NOFV-Gebiet entscheidende Nachwuchszentren hat er wahrscheinlich. So als ehemaliger Spieler und so kennt er die Leute. Aber ist mit 30 auch sehr, sehr jung.
Zu jung, Nils? Fragezeichen?
Für Nils ist nicht zu jung.
Ist natürlich die Frage. Also ich finde, es ist so ein bisschen Typ zu Toni Wachsmuth. Vielleicht nicht ganz so sehr erfahren oder auf diesen Sphären ausgebildet. Aber in diesem Alter strebt man natürlich eher nach höherem als nach tieferen. Also ich glaube, der würde auf jeden Fall eher in die Drittliga gehen gerne als in der Regionalliga bleiben. Wenn man da irgendwie eine Verbindung suchen will zu uns, man kann ja sagen, er hat Yannick Meder von Zwickau nach Cottbus geholt damals. Das so als vielleicht kleine Verbindung zur BSG Chemie mittlerweile. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Risiko, dann natürlich so jemanden jung zu holen, der nicht so die Erfahrung hat, auch wenn er lange, oder ein Jahr, 3 Monate, wie du gesagt hast, in Cottbus war. Glaube ich, ist da mit 30, fehlt da schon noch ein bisschen die Erfahrung als Sportdirektor. Auch wenn er da vielleicht schon mit einigen potenziellen Neuzugängen vielleicht auch noch zusammengespielt hat, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Idee und ein sehr, sehr spannender Name. Ich glaube aber, dass sein Abgang aus Cottbus auch nicht so ganz geräuschlos war. Aber bin ich jetzt auch zu wenig eingelesen, um darüber was Schlaues zu sagen. Habe jetzt immer nur ein bisschen im MDR gesehen, ab und an. Also er hat auch mal bei Cottbus von mir gesprochen. Das finde ich natürlich jetzt nicht so schön, falls er dann wirklich zu uns kommen sollte, dann sich mit Energie zu sympathisieren. Aber er ist da halt anscheinend verwurzelt und ich glaube auch deswegen ist er kein Kandidat für die BSG Chemie.
Okay, ich denke, ich könnte mir das sehr gut vorstellen mit ihm, einfach weil das so vom Level her passen würde. Der hat im Prinzip nicht viel Erfahrung, ist sehr jung, kennt aber die 4. Liga ganz gut, insbesondere auch die Regionalliga Nordost. Und für ihn wäre sicherlich Chemie eine ganz gute Plattform, um sich zu beweisen. Deshalb fände ich das eigentlich ganz smart, diese Idee. Es würde irgendwie passen. So, also das, ich finde, der Name ist nicht zu groß und wir sind nicht, der Verein ist auch nicht zu groß für ihn. Also das fände ich ganz eine gesunde Mischung. Ob da allerdings so das alles, was sonst noch eine Rolle spielt, stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Also ob der Verein da mit ihm ein gutes Gefühl hätte, ob der zum Verein passt etc., das ist dann sicherlich alles ein bisschen schwierig. Und Ich lese mir noch das vor, was Räubern und Kokrin dazu gesagt hat. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Nämlich, er hat den wie folgt eingeordnet: Typ passt eigentlich nicht nach Leutsch, hat aber Profil. Er ist in Cottbus raus, weil Pela alles wegbeißt, das Kompetenz neben ihm hat, insbesondere Berlin. Da ist er gut vernetzt. Aber der sitzt wohl eher in Mitte beim Flat White als im Autohaus, um den Ausbildungsplatz für das Nachwuchstalent zu klären. Ja, hat der Twitter-Nutzer Räuber und Kokin vielleicht bessere Einblicke als wir. Kann ich nicht beurteilen, deshalb gehe ich jetzt gleich zum dritten.
Wäre das nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Gehen wir gleich zum dritten Namen. Und jetzt wird es nämlich richtig wild, weil diesen Namen musste ich nun wiederum googeln. Sagte mir überhaupt nichts. Und zwar ist das Felix Schimmel. Ich führe ganz kurz ein, Felix Schimmel. Jetzt wird es auch noch tricky. Es gibt zwei Felix Schimmels.
Ich auch, also ich war gerade, wie oft musstest du googeln? Weil ich habe nämlich den falschen gehabt.
Kann man den falschen nehmen? Die Rede ist aber von Felix Schimmel, der 1988 geboren ist, jetzt 34, hat als Spieler lange Zeit in der Jugend des Chemnitzer FC verbracht, hat dann auch bei Fortuna Chemnitz gespielt, bei der SG Rabenstein und offenbar bei der TuS Lodz lustigerweise seine sportliche Karriere beendet, um dann später unter anderem als Scout bei Dynamo Dresden zu arbeiten. Ich habe keine Informationen gefunden, ob er das immer noch tut. Der Twitter-User Räubern und Koken hat das so eingeführt, er täte das immer noch, ich weiß es nicht, kann ich auch nicht beurteilen. Und jetzt nur noch in Klammern, es gibt noch einen zweiten Felix Schimmel, der ist irgendwie Anfang 20 und der hat auch was mit dem Chemnitzer FC zu tun. Und der ist aber hier in dem Fall jetzt nicht gemeint. Ja, Felix Schimmel. Nils, was hast du über den rausgefunden oder hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Ich dachte, es gibt nur einen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wen ich im Kopf habe von beiden.
Es gab halt den Hinweis, dass er 34 ist und dann habe ich quasi sagen, den einen ausgeschlossen, der 23 ist oder so. Oder
immer noch. Ja, ich dachte, es gibt nur den einen, der über 30 ist halt. Oder ja, weiß genau, nicht, ob ich das der ist, den ich meinte.
Geht um den, der, also erzähl mal kurz, dann sage ich gerne, dass der falsche ist. Aber, nee.
Aber ganz grundlegend ist natürlich von Vorteil, wenn er halt Erfahrung im LZ hat, mit jungen Spielern klarkommt. Das ist ja auch irgendwie unser Weg. Sieht man hier mit Jungs wie Ben Kessler, Max Kessler, etc., die da aus Nachwuchsleistungszentrum zu uns kommen und wir die dann ein bisschen ausbilden und schärfen für den Herrenbereich der Regionalliga. Ist ein spannender Name auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, nicht wirklich ein richtiges Bild zu ihm im Kopf, aber da wir uns ja alle schon mal einig waren, dass so jemand, der aus den Nachwuchsleistungszentren kommt, sowohl realistisch als auch irgendwie interessant ist, finde ich, dass wir da schon deutlich schlechtere Namen hatten und deswegen gehe ich damit auch sehr gerne d'accord vorerst.
Okay, Nils ist recht aufgeschlossen. Jonas, teilst du das?
Also, wir hatten nicht so viele deutlich schlechtere Namen, meiner Meinung nach. Also no offense. Wenn man auf sein Transfermarktprofil klickt, dann sieht man halt quasi sagen, okay, der hat halt irgendwie beim CFC gespielt, in allen möglichen Jugendmannschaften und dann war er bei Fortuna Chemnitz und dann beim CFC 2. Den einzigen Titel, den er hat, hat er ratet, in welchem Pokal?
Kann ja nur der Sachsen-Pokal sein.
Korrekt. Und war dann noch zwischendurch vereinslos und Rabenstein, TuS Lodz, so, ja, okay, das ist irgendwie nicht so die aller abgefahrensten Spielstationen, wo ich mir denke, okay, ah, der muss was drauf haben, was ein Sportler aber nicht zwangsläufig muss, ne? Also wir wollen ja aufgeschlossen sein und das muss ja nicht mal so ein Spieler sein mit der abgefahrenen, krassen Vita. Aber ja, der hat halt irgendwie 2015 steht hier bei der TuS Lodz aufgehört, wo die, glaube ich, auch untergegangen ist, in etwa. Oder gibt es hier noch? Ich weiß gar nicht.
Die TuS Lodz gibt es noch, die spielen unsere zweiten zusammen.
Ach nee,
du denkst an die SGLL, denke ich
gerade. Ja. Stimmt, deswegen, ich habe daran gedacht, weil der liebe Räubern und Kokeln geschrieben hat im falschen deutschen Verein. Ich dachte dann an die SGLL. Ja. Sorry dafür. Ja. Anyhow, nur weil der halt einfach quasi sagt, irgendwann mal Fußball gespielt hat und jetzt Scout bei Namo ist, ist es, glaube ich, das ist die Kategorie für mich, ein Regal zu tief.
Ein Regal zu tief, sagt Jonas, da bin ich auf jeden Fall eher bei dir. Mir sagt der Name nichts, ich kann es nicht gut beurteilen, aber ich denke auch, dass Felix Schimmel jetzt nicht das mitbringt, was wir suchen. Und auch der Tippgeber Räubern und Kokeln scheint gar nicht so viel auf seinen Tipp zu halten, weil er als Qualität führt er dann eigentlich auch nur einen, kennt zumindest die Gegend und ist erst 34. Aber das reicht uns jetzt wahrscheinlich noch nicht. Und deshalb möchte ich mit euch heute noch über einen vierten Namen diskutieren. Den hat Mattis aufs Tableau gebracht. Und das ist Robert Klaus. Den kennt ihr ja wahrscheinlich alle und müsst ihr jetzt nicht googeln. Robert Klaus ist 38.
Insights, hat, den musste ich googeln, weil du ihn so falsch geschrieben hast. Dreimal. Das.
Weißt du, wie dieser Klaus geschrieben wird, das ist mir letztendlich auch egal.
Also es geht hier, um Robert Klaus mit K-L-A-U-S-Z.
Wir müssen ja ihn ja nur aussprechen, nicht aufschreiben. Robert Klaus ist geboren in Eberswalde, hat dann auch eine illustre Spielerkarriere hingelegt, die ihn irgendwie über Umwege dann nach Markranstädt geführt hat. Und da war er quasi zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und ist dann irgendwie in diese RB-Welt reingedriftet und hat dort ganz gut Karriere gemacht. War dort lange auch Trainer, Co-Trainer im Nachwuchs und durfte sich zuletzt auch einmal für 10 Spiele in der zweiten Bundesliga beim 1. FC Nürnberg probieren als Feuerwehrmann. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und dann, die hatten nach 10 Spielen die Geduld verloren. Und in dieser Zeit hat Robert Klaus ja auch so eine überregionale Berühmtheit erlangt, als er dann nämlich für den SSV Markranstädt nochmal aufgelaufen ist in einem Spiel, hat er irgendwie ausgeholfen. Was da, ja, also wie sinnvoll das ist, kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen, aber mit 38 kann er halt noch Fußball spielen, ist okay. Robert Klaus, Jonas, was sagst du zu dem?
Erstmal korrigiere ich dich ganz gerne.
Ne? Gerne.
Der war in Nürnberg nicht als Feuerwehrmann gekommen, sondern als so, der ist eingestellt worden am 30.07. Also quasi sagen hat so die neue Saison als Hoffnungstrainer da so begonnen, nachdem er bei
RB. Ich hab total Mist erzählt, du hast recht. Er war nämlich nicht nur 10 Spiele in der zweiten Liga aktiv, sondern 82 Spiele, also hat da mehr als zwei Saisons voll gemacht und dann noch diese 10 Spiele. Also man hat dieses Jahr nach 10 Spielen mit ihm die Geduld verloren. Sorry, das war falsch dargestellt, hast recht.
Ja, und ich glaube, damit ist auch schon alles gesagt, was wir Richtung LSDS sagen müssen. Der gute Mann ist Trainer und hochambitioniert und wird auf jeden Fall nicht Sportdirektor bei der BSG Chemie werden, weil er halt einfach A, kein Sportdirektor ist, sondern Trainer und auch viel, viel ambitionierter. Also, dass der. Also in Nürnberg kann man Karrieren verbrennen, wäre nicht der Erste, aber selbst Dieter Hecking hat irgendwo noch einen Job gefunden. Also das wird auch ihm wahrscheinlich.
Dieter Hecking ist eine richtig coole Sau, aber das ist jetzt hier nicht unser Thema. Okay, Jonas,
you know what I mean.
Jonas ist skeptisch.
Regal zu hoch und auch nicht, also Nils hat mir, glaube ich, hast du das gelesen oder hat das mir persönlich geschickt? Ich kann es hier mal ausspreaden. Das Bastian mit diesen beschissenen Trainern, die keine Sportdirektoren sein können, irgendwie um die Ecke kommt. Mattes, ich weiß, warum du mit Bastian so gut befreundet seist.
bist. Also erstmal hier kurz zu meiner Verteidigung. Ich diskutiere mit euch die Personen, die Personalien, die Kandidaten, die unsere HörerInnenschaft hier aufwirft. Und ja, deshalb möchte ich gerne auch von Nils die Meinung zu Robert Klaus hören.
Also erstens habe ich jetzt im öffentlichen Thread geschrieben bei Slack. Sebastian konnte es auch lesen zu meiner Verteidigung. Das ist halt genau dieser Name, den ich meinte vorhin, dass es einfach ein sehr unrealistischer Name ist, der uns nicht wirklich weiterbringt, weil es wird halt nicht eintreten, dass ein ehemaliger Zweitligatrainer plötzlich in der vierten Liga in Deutsch auf einmal den Sportdirektor macht. Daher schließe ich mich da Jonas voll und ganz an und sehe ich leider nicht, auch wenn ich glaube, dass er ein sehr, sehr kompetenter Mann ist, aber nicht als Sportdirektor in Deutsch.
Okay, interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt bei dem Typ eher so ein paar Vorbehalte. Also unabhängig davon, dass...
Darüber haben wir noch gar nicht gequatscht. Also das Ding ist
ja, ist ja okay, deshalb sage ich das jetzt. Also das ist für mich so ein windschnittiger Typ, so ein RB-Karrierist. Und ich weiß nicht, ob der nach Leutsch passt. Das ist jetzt, ich will jetzt hier keinen Lookism machen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil es schon, wie der Typ aussieht, mit so einer windschnittigen Frisur und so weiter.
Das ist gut nach Markranstädt.
Das kann überhaupt nicht gut gehen. Und ich hätte bei dem jetzt einfach kein gutes Gefühl. Aber das liegt auch einfach daran, der ist mir nicht sympathisch. Das spielt jetzt natürlich keine Rolle bei der Besetzung dieses Postens. Aber ich denke, dass er nicht, was das betrifft, dass er nicht so gut nach Leutsch passt. Ich glaube aber, dass das halt so einer ist, der super ehrgeizig ist und Ja, wenn man ihn grundsätzlich für so eine Tätigkeit gewinnen könnte, ja, könnte ich mir irgendwie, und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, schon vorstellen, dass das passen könnte. Einfach weil der Typ sicherlich mit einem sehr genauen Plan rangeht und ja, und da eben im RB-Nachwuchsbereich sehr gut vertratet ist und sehr erfahren ist, weiß, wie die dort arbeiten und hat ein paar Fühler. Ja, und ich denke, das trifft ganz allgemein natürlich über alle Namen zu, die aus dem RB-Kosmos kommen, über die wir diskutieren. Kann schon sein, dass die uns irgendwie an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall weiterbringen. Aber ich schlage jetzt auch Mattes mit einem Argument, dass er nämlich, wir diskutieren auch immer bilateral nochmal über die Namen, was er auf jeden Fall jetzt auch aufgebracht hätte, wenn jemand anders diesen Namen vorgeschlagen hätte, nämlich dass der einfach finanziell in einer ganz anderen Liga spielt und für uns dann mehrere Regale, glaube ich, zu hoch ist. Insofern halte ich es auch nicht für wirklich realistisch, aber ist egal. Wir haben trotzdem drüber
Es gäbe
geredet.
noch ein Argument, das habe ich im Vorgespräch, weil ich nämlich irgendwie kurz dachte, Robert Klaus, und dann hatte ich natürlich verwechselt also, wenn ich verwechselt habe, als ich dann recherchiert hatte, so, der hat ja auch Tom Kraus, ne, bin jetzt schon mal erzählt, der jüngste von vier Generationen Kraus in Leutsch, sein Urgroßvater war Trainer 1951, sein Vater und sein Opa haben in Leutsch gespielt und den hat Robert Klaus, den Tom Kraus in Nürnberg trainiert. Und wahrscheinlich auch, wenn ich es richtig sehe, sind die auch zeitgleich fast aus Leipzig nach Nürnberg gewechselt. Wenn er den mitbringt von Schalke, dann würde ich ihn auch als Sportdirektor nehmen.
Okay, also wir schrauben noch am Angebot
Ja, Schnellboote
und
sind einfach ja richtig aufgepumpt.
wir müssen das nur noch schmackhaft machen. Ja, also mal sehen. Der Verein scheint auf jeden Fall auch seine eigene Arbeit zu machen und ist bei dem Thema auch unterwegs, wie einem so zu hören kommt. Und der ein oder andere Kandidat soll auch schon einen Fuß in den AKS gesetzt haben. Und wir sind sehr gespannt, wie das jetzt alles weitergeht. Und solange wie kein Name feststeht, werden wir ja hemmungslos alles diskutieren, was ihr uns vorschlagt. Deshalb her mit den Namen, gerne auch mit einer Begründung, warum man darüber reden sollte und was eure Einschätzung ist. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
Der macht's wie Räubern und Kuckeln. Das war
Jo.
eine sehr, sehr, sehr gute DM auf Twitter, die uns jetzt hier locker mal 40 Minuten beschäftigt hat. Also, jetzt leite ich über von Robert Klaus über einen anderen Robert Klaus, weil nämlich Bastian hat den so falsch geschrieben, dass ich an diesen anderen Robert Klaus dachte, der halt irgendwie über Hooliganismus, Rechtsextremismus, Free-Fight-Szene, irgendwas quatscht. Und wer liegt da nicht näher als Hermann Winkler? Denn der gute Hammer Hermann, der ja auch quasi sagen, ein verlorenes Kind der rechtsoffenen MMA-Szene ist, hat heute einen Instagram-Post abgelassen, der mich mal wieder sehr erzürnt hat. Kalt gelassen hat ihn Nils, weil den lässt alles kalt, aber kannst du mal kurz paraphrasieren und dieses Instagram-Gedüdel da, was du wieder raus. Also, ich habe ja kein Instagram und auf Twitter bin ich blockiert, aber was hat er heute wieder losgelassen?
Also erstmal hat es mich kalt gelassen, eben weil ich ja halt diese tollen Posts von ihm seit fast einem Jahr gewöhnt bin. Also ich bin da auch ein bisschen abgehärtet, muss ich sagen, mittlerweile. Heute hat er natürlich, anlässlich des 1. Mai, des Tag der Arbeit, hat er sich nicht lumpen lassen, da auch eine schöne Karikatur gepostet. Da oben ist die Jahreszahl 1982. Ich schätze mal, das wird irgendein Plakat sein für den Tag der Arbeit der DDR 1982. Keine Ahnung. Hat er drunter jedenfalls geschrieben und ich zitiere: Es waren damals auch viele Phrasen bei den Losungen zum 1. Mai dabei, aber wenn die Regierung von heute diese beiden Aussagen umsetzen würde, wäre ich zufrieden. Also die Aussagen auf dem Plakat sind: Alles für das Wohl des Volkes und den Frieden. Dann hat er noch geschrieben: Es war nicht alles schlecht früher. Für mich persönlich, wie gesagt, einer von vielen Schwurbelposts, wo er sich so indirekt mit Russland solidarisiert. Für Jonas anscheinend nicht ganz so alltäglich wie für mich, weil solche Posts lässt er halt jeden Tag ab. Aber ich kann natürlich Jonas' Aufregung vollkommen verstehen. Aber es ist leider Hermann Winkler. Und letztendlich ist er nicht der Dumme, sondern die Vereine, die ihn wählen.
Ja, und das ist aber auch nicht, also auch, es sind auch die Verbände, die ihn halt weiter unterstützen. Und also man kann, also ja. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen bequatscht gehabt. Der gute Mann, ne, ist halt in der CDU seit 1987. Da denkt man sich so, CDU 1987, ja, die gab es auch im Osten schon. Der war Mitglied einer Blockpartei und hat quasi sagen, als einer der wenigen Ost-CDUler, dann die, wenn, weiß gar nicht, wie wenig es waren, aber auf jeden Fall überlebt. Und der weiß halt einfach, also der lebt seit 35 Jahren von nichts anderem als von Politik. Und sich jetzt hinzustellen am 1. Mai 2023 und irgendwas von Wohl des Volkes und vom Frieden zu reden, da wissen wir ganz genau, was er damit meint. Und ich habe auch zu Nils geschrieben, so, wann spannt er eigentlich Lafontaine die Frau aus und macht zusammen mit Sarah Wagenknecht eine eigene Partei? Es ist einfach absolut hanebüchen, dass dieser Typ halt einfach DFB-Vizepräsident ist und es einfach keinen Sau juckt. Und es ist jedes Mal dramatisch und ich bin immer so erfreut, wenn Nils mir halt so die neuesten Instagram-Sachen von ihm schickt und ich andererseits auch total schockiert. Dieser Mann hat nix, also der wurde aus allen Ämtern rausgewählt und am Ende bleibt er übrig als Fußballpräsident des NUFV und des DFB-Vizepräsidenten. Da darf er halt machen, was er will und darf auch schreiben, was er will, obwohl es hochpolitisch ist, während sein eigener NUFV-Verband, also ne, der NUFV, bei TB diverse Trikotsponsoren, politische Botschaften rausschmeißt, kann er halt da auf Instagram so richtig, richtig ekelhafte Scheiße schreiben. Also die ist halt verklausuliert, ne? Das ist ja nicht doof. Aber wir verstehen es alle, oder, Bastian?
Ich bin total bei euch, ja. Und der gibt sich ja gar keine Mühe, das zu, ja, das irgendwie zu kaschieren. Er, ja, der bewegt sich auf jeden Fall in so einer Querdenker- und Querfront-Bubble. Und ich finde das auch sehr befremdlich, dass jemand wie er so hohe Ämter bekleidet, die, ja, und obwohl er eigentlich da ja den Tastatur-Hooligan bei Facebook beziehungsweise bei Insta gibt. Also normalerweise sind solche Leute ja eigentlich nur bei Facebook, aber der macht es halt bei Insta. Und also ich bin da einfach sprachlos.
Ja, der Hermann geht mit der Zeit. Der ist ja auch, der will die Jugend erreichen.
Ah, ja, gut, macht er auch. Scheiße. Ich meine, wenn Viktor Orban öffentlich posiert, ohne da irgendwas verbergen zu wollen, oder der sich halt mit Alexander Wendt, also dem Chefredakteur von Tiris Einblick, ja, gibt öffentlich. Also, wer hat denn da noch irgendwas zu befürchten, wenn das schon nichts macht?
Ja.
Ich meine, was soll er noch machen? Also, ich weiß es nicht.
Und wir kommen nach Sachsen-Anhalt. Und da hat Bastian was zu erzählen zum Thema Mixed Teams.
Ja, ist ja nicht alles schlecht im Osten. Es gibt auch mal coole Sachen oder progressive Sachen.
Hallo, Hermann, wie geht's dir?
Und der Landesverband Sachsen-Anhalt erlaubt in Zukunft, also ab der neuen Saison, im Erwachsenenbereich Mixed-Teams, also dürfen auch Frauen in Anführungszeichen im Männerbereich auflaufen. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Mir war das so gar nicht bewusst, dass der DFB im Prinzip schon seit einem Jahr da so eine Öffnung in einem Pilotprojekt erlaubt. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Landesverbände
das
daran...
Nicht zugehört. Das habe ich dir schon mal erzählt.
...daran bereits teilnehmen. Danke. Aber ja,
Bayern, ich finde das eigentlich Bayern ganz waren, gut. Bayern waren, glaube ich, die Ersten. Das ist gar nicht so lange her.
Da okay. Hab ich aber ich finde es eigentlich ganz gut. Dann habe ich da wirklich abgeschaltet. Tut mir leid. Oder ich war woanders. Und aber das ausgerechnet, der Landesverband in Sachsen-Anhalt da im Osten vorangeht und das macht, finde ich gut. Und das wollte ich hier einfach nur mal positiv auch erwähnen.
Als jemand, der seine ersten Schritte auf dem Großfeld in Sachsen-Anhalt gemacht hat, ist es auch, glaube ich, nur verständlich, weil da Teams zusammenzubekommen ist halt richtig, richtig hart. Und, also in Sachsen-Anhalt gab es ja auch noch vor einer Weile so Kreisreformen. Das heißt, dass jetzt quasi sagen, was früher drei Kreise waren, einer sind. Und dann wird es wahrscheinlich Kosten, 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 kein Spieler. Also wird es eine Notwendigkeit sein, aber auch ein spannendes Projekt. Das ist auf jeden Fall recht. Tja, und ich bleibe beim Thema Frauen im Fußball jede Woche, weil ich was ankündigen mag. Dann am Freitag, am 5. Mai um 19 Uhr, findet in der, also im Hansa-Haus, in der Ausstellung im Stadtteil 5X, ein Vortrag statt mit Helga Roos, die ist vom Eintracht-Museum Mitinitiatorin der Ausstellung Frankfurter Frauenfußballhistorie, die Pionierin des Gallus. Und sie spricht über, also der Vortrag heißt Die andere liebt den Sport, Frauen als Pioniere im Fußball. Komm vorbei. Ich habe es letzte Woche Freitag leider nicht geschafft, bei der Podiumsdiskussion da zu sein, aber die war ganz gut besucht und generell die Ausstellung läuft jetzt schon eine Weile, aber sie läuft auch nicht mehr so lange, ne? Also bis Ende des Monats noch. Wir haben jetzt Mai, hallo. Guter Moment, sich die Ausstellung anzugucken und dabei noch was mitzunehmen. Ein bisschen Frankfurter Frauenfußballgeschichte, generell Geschichte der Frauen. Gönnt es euch. Überleitungen werden überschätzt. Was nicht überschätzt werden kann, ist der Sieg der BSG Chemie gegen den Greifswalder FC am Sonntagmittag in der Leutscher Sonne. Über 4000 ZuschauerInnen sehen einen Heimsieg. Hast du Sonnenbrand, Nils?
Auf der Nase. Vielleicht nicht, ob man es sieht, aber ich habe eine Rudolf-Nase. Aber der erste Sonnenbrand wird sich natürlich jedes Jahr in Leutsch geholt, keine Frage.
Tja. Wer sich auch verbrannt hat, schon im Vorfeld, war Roland Frabetz, denn der ist jetzt ausgebrannt, an der nicht auf.
Oh Gott.
Ja, wir haben nicht nur einen Heimsieg der BSG Chemie gesehen, sondern auch das Debüt des neuen Trainers beim Greifswalder FC, Lars Fuchs. Was zum Beispiel diverse Online-Portale, der Kicker zum Beispiel, nicht mitbekommen hat, steht immer noch Roland Frabetz als Trainer drin. Also war auch relativ kurzfristig. Am Freitag, meine ich, kam es raus, nachdem der GFC im Pokal gegen Ueckermünde.
Ökominde, aber
Ja, wie spricht man das aus, Bastian? Das ist doch
ich habe
Ueckermünde.
jetzt Ü ausgesprochen.
Ich glaube, es wäre ein U. Weil ich habe mal gelernt, dass es irgendwie, dass man dann Norden mit einem E so ein H macht eigentlich. Aber egal. Ich kenne das Ueckermünde. Aber who cares? Auf jeden Fall haben die gegen GFC gewonnen. Und dann hat man nach, ich glaube, 7 Wochen ja den Trainer wieder gewechselt, nachdem Frabetz ja übernommen hatte, weil Roland Groß krankheitsbedingt nicht mehr weitermachen konnte. Er aber als der Perspektivtrainer ab der nächsten Saison sowieso schon eingeplant war. Und jetzt ist er schon wieder weg. Also auch eine gute Frage, wie lange der eigentlich Vertrag hatte. Weiß nicht. Anyhow, Chemie gewinnt das Spiel. Ich habe jetzt schon zu lange geredet und weiß gerade nicht mehr, wo ich weitermachen soll. Deswegen gebe ich ab an Bastian. Wie hat es denn angehört bei 5FM?
Ja, es hat sich angehört nach einem, ja, vielleicht auch so nach ein bisschen nach einem Sommerkick, wo früh alles in die richtige Richtung gegangen ist und was später dann aber nochmal unnötig eng geworden ist. Ja, aber insgesamt war ich total gelassen und habe irgendwie gedacht, ja, wird schon gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, ist es irgendwie auch egal, aber eigentlich gut, dass es gut gegangen ist. So hat sich das angefühlt.
Ja, hier und da wünsche ich mir auch, dass ich in Lichtenberg am Radio sitze, statt im Stadion zu stehen und zu schwitzen und zu schreien und zu meckern. Also ich habe eine ganz klar bessere PSG Chemie gesehen, in der ersten Halbzeit besonders. Die erste Chance gehört den Gästen, aber danach gab es nur noch eine Mannschaft, die gespielt hat und die hat in Grün und Weiß gespielt. Und ich habe schon zur Halbzeit so ein bisschen rumgejinxt. Ja, wir hätten eins mehr machen müssen. 2 zu 0 ist ein Scheißergebnis. Und tja, am Ende wurde es nochmal eng. Aber bevor wir jetzt irgendwie so ins Detail gehen, Nils, wie war dein Sonntag, Nachmittag, Mittag? Nachmittag weißt du wahrscheinlich nicht mehr so viel von.
Ich kann mich an jedes Detail erinnern. Erstmal möchte ich dir zugute halten, dass du beide Tore im Vorhinein gecallt hast. Also du hast bei kurz vorher jeweils gesagt, jetzt fällt ein Tor oder jetzt muss mal wieder eins fallen.
Profi.
Genau, absolut. Aber ansonsten stimme ich da Bastian auch schon zu. Es hatte viel von Sommerkick und ja, es war alles sehr, sehr entspannt, was natürlich jetzt nicht per se schlecht ist. Aber ja, so ein bisschen Wettbewerbsstimmung wäre vielleicht schon ein bisschen angebracht gewesen. Aber die kamen dann halt in der zweiten Halbzeit. Ich finde, mit zweiter Halbzeit kann man deutlich mehr diskutieren als über die erste Halbzeit. Wir machen eigentlich ausnahmsweise ein sehr gutes Spiel, aber verpassen es halt wirklich, das Spiel eigentlich auch schon da den Deckel drauf zu machen. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass wir jetzt nicht so die mega vielen Chancen hatten oder die zwingenden Chancen. Aber jeweils die beiden Tore schon sehr, sehr schön herausgespielt waren. Aber eigentlich kann man mit so einer ersten Halbzeit auf jeden Fall auch zufrieden
Das
sein.
1:0 herausgespielt zu nennen, ist auch wirklich eine sehr, 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 sehr nette Umschreibung. Also, vielleicht kommen wir auf die Tore
Der Wille.
Stück. Also, die erste Chance des Spiels hatte Lukas Hurek, glaube ich, auch so, dass der GFC hat losgelegt, wie Bastian es letzte Woche noch schon gefeiert hat, aber direkt nach dem Anstoß. Und fast 1:0 gemacht, wo Bälle direkt on point da ist. Und kurz danach hat Lukas Zurek auf der anderen Seite die Möglichkeit, wieder sehr, sehr offensiv, wie auch schon gegen TB, das 1 zu 0 zu machen, macht er halt nicht. Und dann ist ein Freistoß von Florian Brückmann, Fußballgott, auf Florian Kirstein, Fußballgott, der einen Kopfball macht und Rendick im Tor des Greifswalder FC hält den Ball nicht fest, sondern lässt ihn nach vorne tropfen und Kirsche macht es, wie es ein richtiger Goalgetter machte. Der ist nämlich genau da. Also das muss man mal so ein bisschen herausstellen, glaube ich. Er macht den Kopfball und die meisten, ja, also oder viele Fußballer drehen dann das schon so ab Richtung Eckfahne für den Torjubel irgendwas. Nein, Kirsche bleibt dran, sieht gut, der hält den Ball nicht richtig fest und ja. Ich glaube, in München würde man sagen, er müllert ihn rein. So, das war ein, ich will nicht Todeswillens sagen, aber ich sag's trotzdem. Also, danach war die PSG nur am Drücker eigentlich. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit, also in der Halbzeit hat man es nicht gesehen, aber es gab so ein, zwei Situationen, wo Bälle auch nochmal dran musste. Irgendwie, also GFC hat schon da, hier und da gefährlich gekontert, meine ich mich zu erinnern. Anyhow, presst die PSG Chemie in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Philipp Harrand erobert den Ball nach einem, ja, wo der GFC versucht, hinten rauszuspielen, schaffen sie nicht. Der Ball kommt zu Alexander Buri, der mit der Hacke ablegt für Yannick Mälder, der das 2 zu 0 einschiebt. Also das war ein schon sehr schönes Tor. So würde ich behaupten, oder Bastian?
Definitiv ein tolles, sehenswertes Tor und hast ja auch nicht alle Tage, dass du mit einer Hacke eine Vorlage machst. Gleichwohl glaube ich, das war so nicht gewollt, zumindest nicht, dass der Ball zu Meda geht, sondern ich glaube, Bu hatte da jemand anderen so im,
Das glaube ich
quasi
nicht. Das war
so,
genauso.
im,
Ich rufe ihn gleich mal
ruf ihn mal an und frag ihn, aber total egal. Auf jeden Fall sehenswert, überraschend und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Abschluss, weil der Schuss so scharf und platziert war, dass er im Prinzip und gegen die Laufrichtung, dass er im Prinzip unhaltbar war. Also guter Gedanke bei der Vorlage und sehr gut vollendet.
Was man bei dem Tor auf jeden Fall herausheben muss, meiner Meinung nach, ist halt das Pressing. Also das halt quasi sagen, also du siehst, dass der GFC halt probiert, hinten rauszuspielen und Chemie ist halt immer in jedem einzelnen Ball, also das ist in jedem einzelnen Zweikampf sind die drin. Und das quasi sagen, am 5-Meter-Raum schon, der erste quasi sagen, der da irgendwie rausgespielt wurde. Und dann, also das ist ein Philipp Harrand irgendwie so gefühlt 5 Meter hinter Mittelkreis den Ball dann erobert. Das war halt genau der Matchplan, denke ich, den die BSG da ziehen wollte. Den hat Chemie aber dann verloren. Irgendwann, so nach dem 2-0. Ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten dann auf jeden Fall. Der ehemalige Bundesligaspieler, oder zweitligaspieler, weiß gar nicht mehr, Tom Weiland legt einen sehr, sehr einfachen Chipball auf Kocha, der zum Anschlusstreffer schießt. Ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Hat es einer von euch offen? Habe ich es offen?
59., 58., so in der,
Irgendwie
in dem
sowas, ja.
Dreh, ja.
59 sehr, genau. Und danach hat eigentlich nur noch der GFC gespielt. Und ich habe geflucht wie ein Rohrspatz. Weil ich mir dachte, okay, das Ding muss ja schon lange nach Hause fahren. Jetzt ist es halt wie immer, fürs 2-0 kriegst du 2-1 und auf einmal schwimmen wir. Und ich habe auch, was ich auch zu Nils gesagt habe, was dann zum Glück nicht eingetreten ist, war so, okay, kriegen wir einen Ausgleich. Habe ich ungefähr 15 Mal gesagt wahrscheinlich.
Ich auch, aber muss man dazu sagen.
Das war überhaupt nicht gut. Und das sieht man dann, glaube ich, in den Highlights, wer das Spiel jetzt nicht vor Ort gesehen hat, auch nicht mal so richtig, weil die hatten Chancen und die hatten Überlegenheit und Ideen und wir sind geschwommen, wie sonst nur die Greifswalder im Boden. Also das war echt sehr, sehr einfach, was sie gespielt haben. Und da hast du auch gesehen, was sie für eine Klasse haben könnten. Und tja, war aber am Ende scheißegal. Denn Alexander Bugi spielt einen Doppelpass mit Lukas Zurek und ja, latscht also über die linke Seite in den Strafraum und tunnelt den Torhüter Brändig. Und macht sein erstes Saisontor und hat dann auch diesen geilen Move gemacht. Also quasi sagen so vom Nordheim stehend halt so aus, das Spiel ist jetzt, also jetzt hier, Deckel, also aus, das Spiel ist vorbei. So kann man sein erstes Saisontor auf jeden Fall auch zelebrieren. War fast so geil wie sein Schnurri, würde ich sagen. Aber Nils, habe ich was vergessen?
Ich möchte noch ganz kurz was zu Guido Kotscher sagen, dem ich letztes Mal erzählt habe, dass er noch gesperrt ist. Denn ist dann über Transfermarkt auch genauso drin. Aber er hat anscheinend doch nur zwei Spielsperre gehabt, was für mich rückblickend auch sehr fragwürdig ist, weil er ja eigentlich die Karriere von Simran Dalival gefährdet hat, gefühlt. Also das war ja schon nah an der Körperverletzung. Hat aber jetzt gespielt und auch direkt getroffen. Aber generell, also trotz der guten zweiten Halbzeit, fand ich, dass Greifswald ja nie das Potenzial ausgeschöpft hat, was sie eigentlich haben mit jemandem wie Tom Weiland, der letztes Jahr noch beim VfL Bochum in der Bundesliga unter Vertrag stand, auch wenn er da nicht viel gespielt hat. Aber auch ein Guido Kotscher, ein Karkober noch auf der Bank. Ich glaube, der kam gegen Ende auch nochmal rein. Aber es hatte ja in der zweiten Halbzeit wirklich auch so ein bisschen Vibes aus dem Hinspiel, so. Also nicht, dass wir da zwischenzeitlich mal Ausgleich bekommen haben, aber jetzt so insgesamt, da haben wir schon echt nicht gut ausgesehen und da eigentlich hatte Greifswald im Hinspiel ja schon wenig Chancen, haben da viel draus gemacht und jetzt hatten sie sehr, sehr viele Chancen gefühlt oder Gelegenheiten und haben da sehr wenig draus gemacht im Vergleich. Deswegen können wir uns eigentlich schon glücklich schätzen, dass wir das gewonnen haben anhand der zweiten Halbzeit, weil da hätten wir uns nicht über den Ausgleich beschweren dürfen. Aber gut, vielleicht braucht man auch mal wieder ein bisschen das Glück, das hat man sehr lange nicht mehr so gefühlt und gut, das 3 sind wir natürlich sehr gerne mit.
Ich habe mich sehr gefreut über das 3 zu 1, insbesondere über das erste Saisontor von Bu, weil ja, die Saison ist ja jetzt in ihren letzten Zügen und ich finde es echt gut,
Lang
dass er
gedauert
getroffen
eigentlich
hat.
auch nicht.
Hat lange gedauert und er hätte ja, habt ihr noch das Hinspiel zum Beispiel im Derby in Probstheida vor Augen? Da hätte er ja um ein Haar auch ein Tor geschossen, beinahe.
Das war vor
Und
2 Jahren.
war das wirklich vor 2 Jahren?
Ja.
Nee, das war
Stark.
auch dieses
War
Jahr.
es nicht auch dieses Jahr? Also auf jeden Fall, es gab hier.
Also die einzige Szene, die wir da hatten, war
Ich
die.
meine nämlich auch, aber
Echt?
ja, ich meine, ich beim
Gut.
Stand von 0-0,
Ich habe es
aber
eigentlich vergessen, gehofft, aber ich habe es mir.
ja, na, aber es gab halt hier und da wirklich
Ich glaube,
die
diesen einen Lauf von ihm,
genau, wo er dann.
wo er die Kraft fehlt zu den richtigen Abschluss, so, ja. Das
Richtig,
war.
das war doch dieses Jahr, ne?
Ja.
Aber gut,
Also
da
nicht
hätte
letztes Jahr, aber
natürlich so ein
diese
Tor auch
Saison,
ganz
glaube
gut gepasst. Und also diese Saison, ja klar, also die Hinrunde, da hätte so ein Tor ganz gut gepasst und jetzt hat es relativ lang gedauert. Und im Übrigen, er hat in diesem Spiel seine Scorer-Punkte einfach mal so verdreifacht, weil wenn die Daten bei Transfermarkt stimmen, dann hatte er tatsächlich vorher ein Tor, eine Torbeteiligung, also eine Vorlage in dieser Saison in der Liga und hat jetzt eine Vorlage zum 2-1 gegeben und das 3-1 selber gemacht. Also dann einfach mal die Verdreifachung.
Das ist schon
Jonas,
viel.
schüttelt hier ganz, ganz wild den
Also
Kopf. Ich habe
nein, das
gesagt,
kann ja sein.
wenn die
Ja,
Daten bei
aber das
Transfermarkt
würde mich noch mehr
stimmen.
schocken als das andere. Also
Genau.
das
Ja,
erste
aber
Saisontor hat mich schon überrascht. So, ja.
das sind
Einmal
die.
an die Latte geschossen auch, in den
Ja.
Freistoß, in, weiß ich nicht, gegen wen das
Richtig.
war in der Hinrunde. Ja.
Also,
Ich gucke
Jonas
mal.
glaubt die Zahlen nicht, aber
Kann
nochmal,
sein. Also ich meine, also, er hat auch eine ganz andere Rolle noch als vor 6 Jahren, so als er halt irgendwie unser bester
Ja,
Torschütze
und
war.
das ist total richtig, weil die Rolle ist sehr viel defensiver, auch orientiert und ausgerichtet und ganz klar. Aber trotzdem, unabhängig davon, welche Position du spielst, ich denke, für jeden ist es immer toll, wenn du ein Tor schießt, zumal wenn du auch den einen oder anderen Versuch schon hattest und jetzt übers Jahr gesehen. Und deshalb finde ich es einfach verdammt gut und ja, freue ich mich total drüber. Und ja. Und ich wollte auch noch was sagen zu dem, was ihr über Kreisstadt gesagt habt. Also ich gehe total mit. Die haben natürlich ein Potenzial, was sie ganz offensichtlich nicht abrufen. Und du siehst aber auch, wie dieser Verein so an Wachstumsschmerzen leidet. Ich meine, was ist denn das für ein krasser Move, den du machst? Du verpflichtest jetzt so vermeintlich weitsichtig schon fürs nächste Jahr, wo du vielleicht um den Aufstieg vielleicht mitspielen möchtest, verpflichtest du den neuen Trainer und der darf dann keine 2 Monate da arbeiten und dann wird er auch schon wieder auf die Straße gesetzt. Also das ist ja auch kein nachhaltiges Konzept, ganz offensichtlich nicht. Und was sie natürlich auch in dieser Saison gehabt haben, waren große Probleme mit der Verletzungsanfälligkeit ihrer Stars. Der eine oder andere ist ja auch schon in die Jahre gekommen, muss man auch sagen. Es war Tom Weiland, war auch verletzt. Karkbo war verletzt. Benjamina spielt, glaube ich, weniger, als dass er auf dem Platz steht. So, und wenn er auf dem Platz steht, dann, ja, dann ist er auch erfolgreich. Aber ja, ich glaube, da stimmt so, dass, ja, die Balance in der Mannschaft nicht und überhaupt im Verein und mit allem, was man da so, ja, also Wachstumsschmerzen ist für mich die große Überschrift. Das kann sich natürlich alles im nächsten Jahr ändern, aber ich finde es auch ganz und gar gerecht, dass wir dieses Heimspiel jetzt gezogen haben, auch wenn man sagt, okay, zwischenzeitlich wäre vielleicht ein Ausgleich drin gewesen, weil erstens, ich habe auch noch dieses Hinspiel vor Augen, wo ich finde schon, dass uns da der Auswärtssieg geraubt wurde, mehr oder weniger, der verdiente. Und jetzt hier in diesem Spiel, ja, haben wir den Gegner auch eingeladen, weil der Anschlusstreffer, der war total schön anzusehen, aber auch mit einer maximalen Passivität unserer Hintermannschaft begleitet. Also das, ja, wäre einfach schade gewesen, wenn du das Spiel nicht gewinnst.
Ja, Meckern mal wieder auf hohem Niveau. Ich habe gerade mal nachgeguckt übrigens. Also Benjamina war nicht im Kader, Kakpo schon, kam aber auch nicht rein, sondern saß 90 Minuten draußen. Also klar, fehlt denen halt irgendwie noch so ein paar Spieler, die halt einfach quasi sagen, sie noch besser machen würden. Warum sollte man die jetzt noch bringen eigentlich? Wobei es ja auch eigentlich hieß in der Pressemitteilung nach der Entlassung von Fravez, dass der GFC jetzt das Ziel Klassenerhalt als ganz groß herausgegeben hat. Warum man dann dem
Und der war ja auch nicht wirklich gefährdet. Also unabhängig davon, was du jetzt machst, der Klassenerhalt ist für kein Team oberhalb von Lichtenberg oder vielleicht oberhalb von Luckenwalde wirklich ein Thema. Ja.
Na gut, bei der GFC hat jetzt 34 Punkte, steht nur noch 2 vor Luckenwalde und aber gut, immer noch 8 vor Meuselwitz. Also, tja. Wir hatten ja mal vor einer ganzen Weile schon spekuliert, ne, wie viele Punkte brauchst du für den Klassenerhalt und wir haben uns bei 34, 35 eingepegelt und der GFC hat 34 Punkte. Also, das sollte schon eigentlich laufen in diese Richtung.
Und was, ich meine, ein Satz noch zu Greifswald. Ich denke schon, dass die jetzt im Prinzip mindestens 2 Monate zurückgeworfen wurden mit ihrer Planung fürs nächste Jahr. Also, wenn, was ist das für ein Move? Ja, du kannst wirklich alles machen und die haben ja auch schon länger vorher auf jeden Fall mit Frabitz gesprochen und jede Wette war der Deal so, bei der Demission von, also Demission, völlig falsches Wort, bei dem Rücktritt von, also gesundheitsbedingt von Roland Groß. Der Deal war mit Sicherheit, dass Frabitz im Sommer kommt als neuer Trainer, der dann die Mannschaft vielleicht als Spitzenteam aufbauen soll. Und ja, jetzt kam er früher, okay, vielleicht hast du dann doch ein bisschen Zeit gewonnen, aber eigentlich sind diese 2 Monate, die vergangenen 2 Monate, durch und durch verschenkte Zeit.
Ja, und vor allem, also auch finanziell, wird der ehemalige Trainer von St. Pauli aus der zweiten Liga nicht für ein Appel und ein Ei für wahrscheinlich 2,5 Jahre unterschrieben haben. Aber,
Aber
tja.
Geld scheint dort oben gerade nicht die Rolle zu spielen.
Naja, hat glaube ich, auch Frabitz im Antrittsinterview so halt durch die Blume gesagt, okay, nächstes Jahr, wenn es den festen Aufstiegsplatz gibt, dann wollen wir dabei sein. Und vielleicht hat man gesehen, okay, ah, jetzt kostet uns der neue Trainer irgendwie den DFB-Pokal, was aber auch total bescheuert ist, weil man kann den Pokal immer mal verlieren, so, ne, passiert den Besten. Und da jetzt so ein Drama draus zu machen, dann den Trainer zu feuern und einen neuen zu holen, der auch davor, was hat das Fuchs vorher gemacht, trainermäßig? I don't know. No one knows, maybe. Aber
Ist der richtig so fest oder ist das eine
ich
Interimslösung?
glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, der ist fest. Also
Ist
das ist
fest,
keine, den haben sie
ja.
auch irgendwo hergeholt. Also,
Magdeburg war das doch, oder?
als Spieler, ja, aber
Aber man kann den
ja,
natürlich.
stimmt, der war Co-Trainer von Hertel, glaube ich, auch, oder?
So,
Das
das
war
war
nicht
ja auf jeden
Valentin
Fall
immer, ne?
Tielemann, genau. Aber ich meine, du kannst den Fuchs ja jetzt auch im Sommer wieder auf die Straße setzen. Also
Wenn dem
dann kannst du
3 Jahresvertrag
dir
gegeben
noch.
hast, dann nicht, aber
Kannst du auch machen.
der war vorher Trainer von Hannover 2.
Dann kannst du dir einfach noch den nächsten Namen dann einkaufen.
Ja, also Jugendtrainer in Magdeburg und dann danach in Hannover Jugend U17, Hannover 2, Interimstrainer, Trainer, Co-Trainer. Zwei Sachen habe ich noch stehen, die wir noch nicht bequatscht haben. Eine Sache ist für nächste Woche relevant, denn Timo Mauer hat seine 5. gelbe Karte gesehen und ist in Hohenschönhausen gesperrt. Und ich fand die Analyse von einem gewissen Herrn Jagacic nach dem Spiel im Interview bei Ostsport sehr, sehr treffend. Was hat er gesagt?
Ja, stark vereinfacht ausgedrückt eigentlich, das, was wir gerade schon gesagt haben, dass wir einfach
So
eine
ist der
sehr,
Fußball.
sehr, nein, das ausnahmsweise nicht, aber dass wir einfach eine sehr schwache Halbzeit gespielt haben und eigentlich auch ganz gut damit leben können, dass es eben zu unseren Gunsten ausgegangen ist und eben nicht gekippt ist, weil es halt vollkommen möglich gewesen wäre. Aber so ist es halt nicht gekommen, Gott sei Dank. Aber ich glaube, da wird das Trainerteam das noch auf jeden Fall auswerten, weil diese Halbzeit wirklich einer der schlechtesten der Rückrunde war von der BSG Chemie.
Ui,
Das
ui, ui, ui.
Superlative, die hätte einfach hier schon, also.
Das
Ja, man
ballert
muss ja auch
rein.
irgendwie Klicks bringen, also sag ich mal so. Wir müssen
Nada
so
El
ja. lakonisch
Jeflaoui. ausgesprochen hier irgendwie so. Bäm.
Ja, also auch ich will jetzt vielleicht mal ein neues Thema aufmachen. Und
Ja,
zwar haben wir
bitte.
unsere Joker ja auch gar nicht gestochen. Also Dennis Jepel und Manasseh Erschel haben gefühlt zusammen 10 Ballkontakte gehabt, seitdem sie reinkamen. Es hat wirklich nicht zusammengepasst an seiner Halbzeit, außer halt
Ich
das Tor von Alex Buri. Und das muss man auch ganz klar so benennen, finde
habe, ich
ich.
habe, ich habe, wann kam Manasseh kam in
Recht
der.
spät, so 75., 80.
Kam in der 78. Genau. Und da habe ich vorher schon gezählt, so, das ist viel zu spät, dass er kommt, der muss früher kommen, der muss früher kommen. Und dann kam er und nichts gebracht. So, und also offensiv war die zweite Halbzeit wirklich, wirklich richtig mau.
Aber gab halt einen einzigen Blackout und das haben wir auch alles halbwegs gut wegverteidigt. Also das war nicht gut, aber gutes Pferd und so. Ne? Und am Ende schießt Alex Bue sein erstes Saisontor. Was meckerst du hier eigentlich rum?
Liebe Grüße. Vollkommen verdient natürlich.
Ja, aber wir müssen ja jetzt ganz ehrlich auch mit Blick auf die Tabelle schon darüber nachdenken. Ich meine, wir stehen jetzt auf 6 und am Ende wäre es ja vielleicht sogar besser gewesen, wenn du das Spiel nicht gewinnst, oder?
Wir steigen nächste doch eh auf, ist vollkommen
Der
egal.
eine lacht ungläubig, der andere verzieht
Bis
sein
jetzt
Gesicht.
wieder bei diesem, wenn wir zu hoch stehen, dann muss man nächstes Jahr die Erwartungen übertreffen von diesem Jahr, bla. Ich glaube, das ist eine sehr große Krux, die du da im Kopf hast, die überhaupt nicht. Also, wir haben jetzt das nächste Saisonziel, was Miroslav Jagatic wohl die Tage vor dem Spiel ausgegeben hat, mal erfüllt, 4 Spieltage vor Schluss. Und jetzt können wir damit weitermachen, wo wir vorher schon waren und einfach die anderen ärgern. So.
Also ich habe auch noch ein Saisonziel und zwar machen wir jetzt noch die 60 voll. Die 40 und dann geht es ja ganz schnell mit den 50 und das machen wir auf 60.
Wir würden auf
Bisschen mit dem
54,
Alter,
wir würden auf 54 reichen,
wa?
wenn die anderen keinen Punkt mehr holen. Also,
Nein, aber um diese, ich meine, ihr kennt die Argumentation ja schon, aber um das jetzt zumindest auch mit allen nochmal zu teilen, ich denke schon, ganz ernst gesprochen, wir spielen gerade eine herausragende Saison und egal, was wir am Ende dann werden, ob wir Fünfter werden oder, ich sage jetzt mal, Neunter, es war eine geniale, es wird eine geniale Saison gewesen sein, aber auf der anderen Seite wissen wir auch genau mit Blick aufs nächste Jahr, der direkte Aufstiegsplatz und den vielen Begehrlichkeiten, die es in der Liga gibt, dass es im nächsten Jahr sehr, sehr hart sein und schwer sein wird, diese Leistung auch nur zu bestätigen. Und ja, mit Blick auf das Binnenverhältnis und das allgemeine Wohlbefinden wäre es vielleicht sogar besser, wir werden in dieser Saison Neunter, als jetzt vielleicht noch Fünfter oder sonst was zu werden, weil dann natürlich das potenzielle Enttäuschungspotenzial, also das Enttäuschungspotenzial im nächsten Jahr ist dann umso höher. Und ja, einfach nur so ein bisschen Erwartungsmanagement. Aber ich sage es mal so, ich finde es total geil, wie wir gerade spielen
Lass uns
und
bitte gegen den BFC und gegen RWE und gegen Cottbus einfach alles verlieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Und da will ich
nein,
dich
darauf habe ich,
sehen.
hab ich natürlich auch keinen Bock. Ich finde es total geil, wie das jetzt gerade so läuft. Und ich versuche ja auch immer im Schlechten das Gute zu suchen und im Guten das Schlechte. Und genau das mache ich jetzt gerade. Wir performen aktuell so gut, dass es halt wirklich schwierig sein kann. Aber ich freue mich natürlich für die Jungs und dass das überhaupt so läuft und für uns und für das allgemeine Wohlbefinden. Und wenn wir jetzt noch ein paar Plätze nach oben klettern können, wäre das noch toller, weil ja, wir spielen eine der besten Saisons der letzten Jahrzehnte und das ist einfach, ja, das möchte man natürlich irgendwie auch so vergolden.
Ja, einer, der seinen Wechsel gerne auch einmal vergüldet hätte wollen, ist Rintaro Yajima, der gewechselt ist aus Lodz zum Berliner Athletikclub in der Hoffnung, dass er da halt irgendwann mal ein bisschen über uns steht. Nein, Rintaro, tut mir sehr leid. Hat nicht geklappt. Und vor allem gab es am Freitag richtig, richtig auf die Fresse für den BAK. Ich habe das Ergebnis gelesen und mir gedacht, so, wie viele Kisten Bier sind eigentlich da stehen geblieben, damit der FCC sein Torverhältnis aufhübscht, aber nein, nein, der BRK verliert mit sehr, sehr viel Wut im Bauch mit 1:8 zu Hause. Unser liebster Taschenrechner der Welt hat sogar festgestellt, dass das Ergebnis gab es vorher noch nicht in der Regionalliga Nordost. Ich muss quasi sagen, ein Skorigami im US-Sport. Tja, Jena fegt über den BAK hinweg, aber bevor wir zu dem Spiel kommen, habe ich hier noch gebe ich mal wieder ab an Bastian, denn der wollte noch irgendwie über Anzeigetafeln und Jena reden.
Also erstmal nach dieser Einführung, danke, dass du das jetzt noch im Kopf hattest. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Es
Ich habe
war
es nicht
der.
im Kopf, ich habe es ja kopiert in meinen
Ja, sehr gut.
Gedanken
Für
vorbereitet. So, ne?
die Statistik-Nerds unter uns, und ich weiß, wir lieben alle Statistik, ich habe irgendwo aufgeschnappt, das war der höchste Auswärtspunktspielsieg des FC Carl Zeiss Jena überhaupt. Finde ich eine ganz interessantes Datum.
Das kam, glaube ich, vom FCC selbst, also von deren eigenen.
Okay.
Also ich glaube,
Und dann wird es auch stimmen. Und
vielleicht.
das ist natürlich etwas, was man sich vielleicht eher für die nächste Saison aufheben hätte sollen. Aber ja, Stichwort Anzeigetafel. Ihr erinnert euch, ich habe mich in der vergangenen Folge aufgeregt über die Anzeigetafel in Jena, die da so mitten in die Kurve gepflanzt ist, wo dann so blau-gelb-weiße Sitzschalen drumherum sind und ja, für mich völlig sinnfrei, die Platzierung. Da war ich jetzt aber auch nicht der Einzige, weil wie ein aufmerksamer Hörer unseres Podcasts mich danach darauf hingewiesen hat, dass in den Facebook-Kommentarspalten zum Verein auch schon die Drähte glühten und da wütende Jenenser und Jena sich da die Finger wund getippt haben und gesagt haben, was soll denn das da mit der Anzeigetafel? Die Auflösung ist relativ einfach. Die ist nur vorübergehend wegen der Baumaßnahmen irgendwie abgesenkt worden und wird dann wieder hochgelassen. Stört sie also nicht so sehr. Aber man möchte mir zugutehalten, ich bin nicht der Einzige, der das nicht verstanden hat, sondern in Jena haben das offenbar auch ganz viele nicht verstanden. Aber das wollte ich nur noch mal aufklären.
Ja, Galligrü an unsere Hörer, die HörerInnen, die Facebook-Kommentarspalten zu Jena lesen.
Vielleicht war es auch Insta, aber egal.
Wäre jetzt auch nicht besser. Aber gut. Was wir jetzt aber vielleicht mal festhalten können zu dem Spiel, wir müssen nicht so lange drüber reden, abseits davon, dass, wie gesagt, im Paradies am Fliesentisch gerade schon wieder die Taschenrechner ausgepackt werden, ist das Torverhältnis hat der FCC jetzt so hochgeschraubt, dass sie das gleiche positive Torverhältnis haben mit plus 34 wie die beiden auf 1 und 2, also RWE und Cottbus. Ja, ich würde lieber darüber reden, weil Bastian ihn auch letzte Woche oder vor 2 Wochen schon ein bisschen hochgejazzt hatte. Man sagt ja, Ulutsch als neuer Trainer beim BRK, voll der neue Scheiß. 0 zu 3 gegen Chemnitz, 1 zu 8 gegen Jena. War der Hype vielleicht ein bisschen verfrüht, lieber Bastian?
Überhaupt kein Hype, weil ich ja gesagt hatte beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, ihr habt mich jetzt langsam so ein bisschen überzeugt, weil er hatte ja tatsächlich ab dem zweiten Spiel unter seiner neuen Ägide, lief das ja oder schien das zu laufen. Und jetzt fällt der BRK zurück in ganz komische Muster. Und Volkan Uluç selbst hat ja gesagt, das war eine, ich fand das sehr treffend, Beerdigung erster Klasse. Ich fand das ganz toll. Also, dass er in diesem Moment noch so diese Poesie sich bewahrt hat und das wirklich bierernst in die Kamera gesagt hat. Und für mich ist das eigentlich eher ein Ausdruck, dass es da vorne und hinten überhaupt nicht läuft bei diesem Verein und dass dieses Konzept eben auch nicht aufgeht, weil es kann eben nicht sein, dass du phasenweise in der Saison alles in Grund und Boden spielst, dass du dann eine beispiellose Niederlagenserie startest, dich dann scheinbar stabilisierst und dann gehst du so unter. Das hat ja mit Fußball wirklich nichts mehr zu tun, gerade auch wie die Gegentore gefallen sind, alles gefühlt irgendwelche Gegentore. Du baust einen wie Jan Dahlke total auf, der eigentlich mit Tore schießen nicht so viel am Hut hatte seit seinem
Ah,
Wechsel nach Jena.
Glashaus, Glashaus.
Also, das ist alles schon, ich finde das schon alles, fand das schon alles seltsam. Und du hast ja vorhin Rintaro Jajima angesprochen. Da ist ja ganz viel fußballerische Qualität auch in diesem Kader. Und die Leute, die, das muss eben nicht so ausgehen. Das ist ja ganz offenbar eine moralische Frage und eine, wer weiß, wo die mit ihrem Kopf sind. Vielleicht hat die halbe Mannschaft vorher gesagt bekommen, Leute, wir planen mit euch nicht weiter. Oder ich meine, da kann man jetzt total spekulieren, aber das ist, wir haben jetzt ja genau den Zeitpunkt Ende April und in 2 Monaten laufen die Verträge aus. Ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen beim BRK, aber kann mir gut vorstellen, dass die Geldgeber dort auch ein bisschen unzufrieden sind mit dem Verlauf der Saison und dass man da vielleicht nicht so viele Steine auf dem anderen lassen wollte. Also, ja, und Volkan Uluç hat ja selber auch gesagt, neben der erstklassigen die Beerdigung, hat er auch gemeint, dass das so mehr oder weniger Konsequenzen haben wird und dass man sich das jetzt genau ansehen wird. Also, das dürfte spannend bleiben beim BRK, aber ein gutes Gefühl habe ich da so grundsympathisch, ich das den Verein eigentlich schon finde, also im Grundsatz sympathisch. Also, das funktioniert einfach nicht.
Ja, Bastian fand das Interview von Volkan Uluç okay. Ich habe mir stehen, Uluç-Interview voll für den Arsch. Man muss auch irgendwie sagen, dass Patrick Susek, also der mit Abstand beste Fußballer, den die da haben, mit Gelb-Rot, was er bekommt, sehr gut bedient ist, dass er nicht glatt-rot sieht und da halt einfach auch noch ausfällt. Tja, Nils, zwei Vereine, beim einen verlängert ein Burim Halili. Die gewinnen 8 zu 1, der andere verliert 1 zu 8. Der Trainer stellt sich am Ende hin und sagt so, das muss jetzt mal Konsequenzen geben. Jetzt müssen wir mal hier so alles zusammenziehen. Tja, deine Meinung?
Also ich fand das andere Interview auch sehr, sehr weird. Das klang so, als ob nächste Woche die halbe Mannschaft fristlos gekündigt wird. Irgendwie, also das Interview hat auf jeden Fall sehr viele Wallets-Vibes. Eigentlich mag ich Volker recht gerne, halte ihn auch für relativ kompetent, aber
Moment mal, sorry,
das.
da muss ich jetzt dazwischen kriechen. Was würdet ihr denn sagen, wenn dein Team gerade sang- und klanglos 1 zu 8 verliert, sich völlig selbst aufgibt und auch ihr in den Meisterschaftskampf derart eingreift? Ich habe das selber gesagt mit dem Torverhältnis. Also wann, wenn nicht in dieser Situation, musst du denn auch mal rhetorisch dann in der Öffentlichkeit was bringen? Also bin ich jetzt so ein bisschen
Ich hätte lieber
erstaunt.
kein Interview gegeben als das. Und gesagt, ich quatsche jetzt nicht mit der Presse, weil ich mit unseren Spielern reden muss. So,
Das kann
also.
man so machen. Ich fand es
Christian
zumindest
Dömenek.
unterhaltsam, ja. Aber okay, Nils.
Ich hätte gesagt, so ist der Fußball.
Ja.
Nee, ich fand das Interview einfach trotzdem, ja, dann sag lieber nichts, als dass du irgendwie so eine Grütze erzählst.
Es waren alles nur Floskeln, alles nur so ein, ja, jetzt müssen wir halt hier mal so alles auf den Tisch packen und alles mal, also so ein Oliver Kahn-Interview, Alter. Aber der BRK ist nicht der FC
Ja.
Bayern. Und das beim
So ein
FC
Hals in Kassel.
Bayern entscheidet.
Ja, ich kann mich nur Jonas anschließen, jedenfalls.
Machen wir vielleicht ein Häkchen an dieses Spiel, bevor wir hier wieder 4 Stunden lang aufnehmen und sprechen über den Kracher. Zwischen Luckenwalde und Viktoria Berlin. 5 Tore gab es insgesamt. Viktoria gewinnt mit 3:2 in Luckenwalde. Und was mich am allermeisten angemacht oder irritiert oder irgendwie hängen geblieben ist, spannende Trikotwahl. Denn Luckenwalde hat in Viktoria blau gespielt und Viktoria in schwarz.
Ich denke, man konnte die gesamte Zusammenfassung sehen und erst am Ende irgendwie bemerken, huch, die spielen in den falschen Trikots.
Ich habe auch gedacht, so, was erzählt er da jetzt gerade? Luckenwalde geht in Führung? Aber das war das. Ach nee, Quatsch. Ach, also ich verstehe nicht, warum ein Team, was sonst in Blau-Gelb spielt, jetzt dann in Blau-Weiß spielen muss, wenn die Gäste mit Schwarz anrücken. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein neuer Luckenwalde-Sponsor, irgendwas.
Das dachte ich nämlich auch, weil ich glaube, das Trikot haben wir noch gar nicht angehabt dieses Jahr.
Also, ich habe nie gesehen, dass die in Blau und Weiß spielen, aber. Tja, der FSV geht, wie gerade angesprochen, durch Gojnak nach einem schicken Kopfball mit 1:0 in Führung. Davor gab es auch noch einen Pfostentreffer für den FSV. Welch Wunder. Das 1:1 erzielt dann Tyson nach Vorarbeit von Kütsch, wo ich fand, dass Tix nicht wirklich gut aussieht im Tor der Luckenwalder. Dann ist es wieder ein Tor, was an dem Tyson beteiligt ist, der Seifert nach einem Konter bedient zum 1:2 aus Luckenwalder Sicht. Das 3:1 macht dann Tyson wieder selbst. Also, ne, merkt, wenn ihr zugehört habt, 3 Tore, dreimal Tyson. Nach einer Flanke von Gunte, den wir auch noch kennen, nee, kennen wir nicht. Was Gunte? Egal. Den sollte man einfach nicht flanken lassen, so ganz, ganz frei. Was Luckenwalder hat geschehen lassen. Janin macht dann den Anschlusstreffer 20 Minuten vom Ende. Und eigentlich hätte Gojnak noch ausgleichen können. Da habe ich stehen auf meinem kleinen schlauen Zettelchen. Kinzig mit dem Save des Spieltags in der Situation, wo er dann so querliegend in der Luft noch sein Ärmchen hochreißt. Tja, am Ende ist es dann auch der Trainer der Gäste aus Berlin, der den FSV lobt, zu Recht. Aber davon kann sich Luckenwalde nichts kaufen, wie man immer so schön sagt. Und verliert mit 2:3 gegen Viktoria, war für die relativ wenig relevante Tabellensituation dann doch schon ein ganz okayes Regionalligaspiel, meine ich. Bastian nickt.
Ja, ich habe auch nur im Hinterkopf, das war sehr unterhaltsam. Also wie so oft Spiele mit Luckenwalder-Beteiligung kann man sich irgendwie angucken, weil es geht immer drunter und drüber. Aber eigentlich ist das natürlich auch ein Spiel, das, klar, Luckenwalder hat so ein bisschen immer noch Abstiegskampf, aber wir wissen ja alle, die sind eigentlich zu gut für den Abstiegskampf. Auf jeden Fall eine Etage besser als Meuselwitz und Lichtenberg. Und Viktoria steht im absoluten Niemandsland der Tabelle in der Mitte, also eigentlich mit einem sportlich überschaubaren Wert. Aber das gibt mir noch die Gelegenheit, eine Information nachzureichen, die nicht ganz uninteressant ist, weil, da komme ich nochmal ganz kurz zurück zum BHK, einfach nur, weil ich ja gerade spekuliert habe und eine mögliche Begründung für das bescheidene Abschneiden auf dem Platz könnte schon sein, dass es da so ein bisschen rumort, weil Der von dem aktuellen Kader, also deutlich mehr als 20 Spieler, haben nur 4 Spieler einen über 2023 hinauslaufenden Vertrag. Also, das ist auch,
Aber normal in Berlin.
das ist normal in Berlin, das kann sein. Diskutieren wir gerne in der nächsten Folge mal, untersuchen wir mal, wie langfristig da Verträge ab. Aber ich finde das schon sehr, sehr sensationell, dass.
Der BRK war vor der Saison, also ich erinnere uns an unsere Season Prediction Folge, bla, wo ich das alles recherchiert hatte. Die Älteren erinnern sich, war der BRK, ich glaube, abseits von Viktoria, der Verein mit der größten Fluktuation an Spielern. Das sind halt
Genau.
14
Na,
gegangen.
Alkliniker auch. Also die ganzen Berliner Vereine haben natürlich immer eine
Also
große
TB hat sich, glaube ich,
Fluktuation.
mittlerweile übertroffen, dadurch, dass sie in der
Da,
Winterpause
TB gehört auch dazu.
spielen.
Aber ich find das trotzdem krass. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit schon über Nachhaltigkeit und über Langfristigkeit. Und das ist ja nun gerade unser Erfolgsgeheimnis als BSG Chemie, dass wir es halt schaffen, eine Mannschaft aufzubauen, die du immer weiterentwickelst, punktuell. Aber eben, das ist doch die Stärke, die uns ausmacht. Und im Übrigen auch Luckenwalde. Und da können wir jetzt zurückkommen zu diesem Spiel, über das wir jetzt gerade eigentlich reden. Die machen das nämlich auch. Die arbeiten auch relativ nachhaltig. Die haben einen über viele Jahre entwickelten Stamm. Und nur deshalb können die sich überhaupt auch mit ihren Mitteln, die auch eher bescheiden sind, in dieser Liga halten und teilweise eben auch attraktiven Fußball spielen.
Ja, und dass sie das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr weiterhin dürfen, haben sie unter anderem wahrscheinlich auch einer anderen blau-gelben Mannschaft zu verdanken, die mit 3:1 in Meuselwitz gewinnt. Bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, heißt das richtig, müssen wir mal wieder über einen, ja, Menschen sprechen, der verstorben ist aus dem Umfeld des Ortsrivalen. Franz Josef Wernze ist tot. Bastian wollte drüber reden, warum?
Ja, also Franz Josef Wernze spielte natürlich eine nicht unwichtige Rolle bei unserem Ortsnachbarn im vergangenen Jahrzehnt, über das vergangene Jahrzehnt, mit dem Höhepunkt, dass es eben vor 2 Jahren dazu gekommen ist, dass Wernze, der ja, dessen ETL-Gruppe ja über viele Jahre Lok auch großzügig alimentiert hat, vor 2 Jahren eben auch eingestiegen ist in die ausgegliederte Spielbetriebs GmbH und da 35% der Anteile erworben hat. Aber jetzt kommt's, ihr erinnert euch vielleicht, das war nicht so, dass für den ersten FC Lok das verbunden war mit einem Geldsegen, sondern es ging eher darum, dass man da quasi alte Schulden genullt hat, die also Außenstände gegenüber der ETL-Gruppe. Und man hat quasi dafür, dass man jetzt vorübergehend schuldenfrei ist, Anteile verkauft. Was der aktuelle Stand ist, wissen wir nicht. Also wie es aktuell in den Büchern beim ersten FC Lok aussieht und bei der GmbH. Aber das war zumindest schon interessant. Wernze war, ich meine, auch Ehrenmitglied beim ersten FC Lok und denke ich schon eine sehr wichtige Person gewesen im vergangenen Jahrzehnt und auch jemand, ohne den der Verein sicherlich nicht so dastehen würde heute, wie er dasteht. Ganz neutral gesprochen. Und deshalb wollte ich das hier zumindest einmal ansprechen, auch wenn jetzt natürlich die weiteren Konsequenzen, Stichwort, was passiert jetzt in der ETL-Gruppe, verändert sich da irgendwas? War der überhaupt noch operativ eingebunden oder noch irgendwie als Berater oder gar nicht mehr? Ja, das sind schon alles interessante Fragen, die sich mir so aufwerfen. Und vielleicht kommt da ja in den nächsten Wochen, Monaten was und dann kann man sich dann einfach das Popcorn dazu holen.
Ich glaube, es gab schon ein bisschen was direkt nach dem Spiel in dem Postgame-Interview. Also erstmal kurz, bevor wir jetzt über Lok ranten. Mach's gut, Franz Josef. Und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsproktologen, der kurz vor dem Spiel seinen Vertrag verlängert hat und dann im Interview auch gesagt hat, nächstes Jahr, wenn es den einen Aufstiegsplatz festgibt, werden etliche Vereine versuchen, da richtig was reinzubuttern. Und als jemand, der so lange da am Südfriedhof kickt, auch so mit, das werden wir wahrscheinlich nicht mithalten können. Also die Brötchen werden im Probstheiner auch immer kleiner.
Fand ich auch interessant. Zumindest scheinen sie nicht größer zu werden, wenn alle anderen größere Brötchen backen.
Das letzte Mal, als sie große Brötchen backen wollten, kam halt Guderitz. Und dann mussten sie halt 35% ihrer Anteile veräußern. So. Vielleicht hat man auch was da gelernt. Kann ja sein. Also glaube ich nicht, aber vielleicht doch. Mathematik zum Beispiel. Ja, vielleicht mit dem Fischen im Trüben auf und kommen zu Trübenbach. Nein, machen wir später erst. Der Gästeblock in Meuselwitz ist voller als der bei Ortsderbys in Leutsch gewesen. Die Ortsnachbarn starten sehr stark und müssen auch eigentlich schon sehr, sehr früh führen. Machen sie aber nicht. Denn Luis Fischer macht die erste Chance der Gastgeber aus Meusewitz rein. Danach ist es der von mir gerade angesprochene Andi Trübenbach, der ja, den Ball mal wieder in die Zipse schießt, statt das 2:0 zu erzielen. Und dann wird es kritisch, so rund um die diversen Strafräume beider Teams, Nils. Hast du das noch im Kopf?
Meinst du jetzt die Drangphase oder?
Ich meine, ja, es gab auf der einen Seite so Trübenbach wird gelegt, wo es keinen gab und auf der anderen Seite.
Aber das war doch das 1:2, glaube ich, oder? Das 1:3.
Nein, das 1:1 war. Was? Aber Gott.
Doch, der also Herr.
Es stand. Psychologe. Ja. Ich bin Psychologe. Es stand 1:0 noch und da wurde Trübenbach gelegt, wo man auf Strafstoß hätte entscheiden können. Im direkten Gegenstoß macht der gerade angesprochene Hobbyproktologe das 1:1 und dann fliegt Abderrahmane durch den Strafraum und der Schiri zeigt auf den Punkt, Pfeffer eingewechselt, macht das 1:2 und danach hätte es auch noch einen Elfer für den ZFC geben können. Vorher hat aber schon Ogbidi das 3:1 markiert, also die Klubschweine mit Schiri und Spielglück gewinnen 3:1 in Meusewitz, wäre so mein Resümee. Oder habe ich das alles falsch gesehen? War es verdient? Also ich hab mich aufgeregt über Schiri, aber es ist halt einfach, ich bin auch, hab da auch so eine Brille.
Also dieser genannte Elfmeter, das war für mich auch keiner. Aber Spielglück habe ich da nicht gesehen, weil die hätten ja.
In den Highlights hätten die, klar, die hätten nach 10 Minuten wahrscheinlich auch mit 2:0 führen können. So. Aber am Ende kommt dann der ZFC wieder ins Spiel. Und dann halt einfach quasi sagen, Pech mit 2-3 strittigen Situationen, wo es immer in Richtung Klo ging und dann.
Ohne jede Häme, diese Mannschaft hat eine ganz, ganz große Qualität. Und zwar, das ist ganz offensichtlich in jeder Lage, auch in jeder Situation ein Spiel noch drehen zu können. Egal, wie lange es aus deiner Sicht falsche Richtung geht. Wie oft haben wir es gehabt, dass in den späten 80er Minuten die noch ein Spiel gedreht haben und selbst, ich meine, ja, du fährst nach Meusewitz zu einer Mannschaft, die aktuell überhaupt nicht gut drauf ist und auch in diesem Spiel nicht gut performt hat, fand ich. Und du gehst aber trotzdem mit einer Halbzeitführung gegen dich in die Pause.
Man nennt es auch Rückstand.
Ja, genau. Also, die Führung gegen dich, also ein Rückstand, besser formuliert. Und dann aber noch in der zweiten Hälfte eben 3 Tore zu machen, das ist einfach eine Qualität.
Ich glaube, innerhalb von 7 Minuten ist auch, ja. Aber das Spiel ist eigentlich auch ähnlich belanglos. Also vor allem auch, also wäre noch irgendwie relevant, hätte der ZFC das gewonnen. Aber,
für Meusewitz ist es natürlich schon existenziell auch, ja. Aber
ich glaube, es gab auch ein Interview, ich weiß nicht, also bei Ostsport, das nervt mich auch ein bisschen immer, dass sie nach den Spielen nicht einblenden, wer da gerade spricht. Ich glaube, es war
Luca Bürger.
Herr Bürger, genau. Ich kann sagen, einer von den Bürgerbrüdern, den ich mal falsch sage, Luca Bürger, der hat auch so meinte, ja, okay, im Endeffekt gucken wir jetzt auch schon in die dritte Liga und beten. So. Quintessenz des Interviews, was auch realistisch das Einzige ist, was sie halt machen können, gerade wenn sie halt weiterhin so spielen. Und ja. Aber ich denke, dass sie in dem
Spiel. Aber das heißt, wir kommen bei unserer Rubrik, wie ist die Abstiegsregelung?
Was ja?
Wenn Zwickau absteigt und wenn Halle drin bleibt und wenn der Nordostvertreter aufsteigt, wie viele Absteiger
haben wir? Wenn nur einer absteigt, steigen allerhöchstens 3 ab. Wenn 2 absteigen, 4, wenn der Meister nicht aufsteigt.
Ah, jetzt wenn der Meister aufsteigt, steigen dann wie viel ab? 3.
Wenn jetzt Halle und Zwickau runterkommen und der Meister steigt auf, dann 3. Wenn Zwickau, Halle drin bleiben und der Meister aufsteigt, dann steigt nur der Letzte ab.
Okay, aber das heißt, es
ist nicht so schwer, Alter. Was
soll ich? Es ist durchaus ein, ich merke es einfach nicht, es ist aber durchaus ein wahrscheinliches Szenario, dass quasi nur 2 absteigen.
Je nachdem. Wer hat aufsteigt?
Wer da gegen Haching, also das mag ich jetzt nicht predikten, aber ich denke auch, dass
ja, aber
wenn der Meister aufsteigt, dann ist 2 die
okay.
Zahl. Also Zwickau ist ja eigentlich weg, das kann man glaube ich schon so sagen.
Das nehme ich, sehe ich auch als Gesetz an, ich würde aber auch den Klassenerhalt
darauf ein Bier ins Gesicht von Bastian. Darauf ein Bier ins Gesicht von Bastian.
Ich würde auch den Klassenerhalt des HFC verbuchen und jetzt ist eigentlich die einzige Variable, die du noch hast, steigt der Aufsteiger auf, also der Meister. Und ja, okay, danke und werden wir nächste Woche wieder neu diskutieren.
Apropos, wir gerade dabei sind, Aufsteiger aufsteigen und wann, wie, was, wo, das habe ich auch erst jetzt gestern auf Twitter gelernt vom lieben Benjamin Schulte, den wir auch schon mal zu Gast hatten, als wir über die Regionalliga Bayern sprachen, denn die Terminierung der Spiele, also des Rückspiels für die Aufstiegsspiele ist auch abhängig, wer Meister wird, weil ja quasi sagen, an den eigentlichen Terminen für die Aufstiegsspiele Cottbus und Jena noch im Pokalfinale stehen, weswegen quasi sagen, dass noch eine Woche nach hinten verlegt wird. Das heißt, am 11., also wenn es nicht Erfurt ist, der die Meisterschaft holt, ist das Rückspiel in Haching oder Würzburg, also sehr wahrscheinlich Haching, am 11.06. erst. Und dann entscheidet sich quasi sagen auch erst, wer auf, absteigt und so weiter und so fort. Das ist, haben wir jetzt aber besprochen. Habe ich jetzt hiermit getan. Ein Spiel, über das wir wirklich jetzt mal fix drüber gehen können, weil es ähnlich relevant ist wie das davor. Wobei es eigentlich eines der Regionalligaspiele der interessanteren Art war, zumindest was man von den Highlights gesehen hat, ist das Spiel zwischen Lichtenberg 47 und Hertha BSC 2, was mit 2-2 ausgeht. Ja, ich repetiere jetzt nicht meine ganzen Notizen, weil es sind ziemlich viele, weil es war wirklich, also guckt euch die Highlights gerne an, wenn es euch interessiert. Das war echt ein sehr, sehr gutes Spiel, fand ich. Habt ihr was dazu zu sagen? Was hängen geblieben ist? Ich gebe das Wort nach Lichtenberg.
Ja, die Mannschaft aus Lichtenberg lebt und kann sich auch wehren. Das war einmal mehr ein sehr buntes und wildes Spiel im Zoschke, würde ich sagen, wo alles drin war. Das Spiel kann ja in jede Richtung kippen. Und es hatte auch so einen recht bunten Verlauf. Und ja, am Ende ist Lichtenberg sogar mit dem Unentschieden gut bedient, aber kannst halt auch verlieren am Ende. Aber du kannst es eben auch gewinnen vom Spielverlauf her. Deshalb ist es sehr spannend, aber das meine ich auch, die Mannschaft lebt. Kleiner Rant gegen Ostsport. Ich fand es sehr witzig, dass der Elfmeterschütze, der Lichtenberger, der das zwischenzeitliche 2-1 gemacht hat, den Ausgleich weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall nicht Olo, sondern Ovčarek.
Ich glaube, das war der gleiche Kommentator, der auch letztens mit Steini und so kam. Ich glaube, das ist sein Spitzname. Und es scheint ja so als Signature-Move zu haben, dass er halt so Ovo sagt, statt Ovčarek. Also so, ich glaube, das war so
wie. Nein, die haben einen Spieler, der heißt Olo.
Ach so, okay.
Und da kannst du mir jetzt als Lichtenberger natürlich nichts vormachen. Entschuldigung. Der schon ewig im Verein auch ist und der hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Bist du
nicht, Alter.
Und das finde ich dann einfach ein bisschen peinlich, dass du kannst richtig schön gut lesen auf dem Trikot Nummer 17, Kevin Ovčarek. Also Ovčarek kannst du zumindest lesen. Klar, fängt beides mit O an, aber ja. Aber nur so eine kleine Fußnote.
Ich habe auch noch zwei kleine Fußnoten und die eine habe ich mit Nils im Vorgespräch schon drüber gequatscht. Der hat das recherchiert, das geile Recherchierschwein. Lichtenberg ist mit Trauerflor aufgelaufen. Warum?
Weil ein ehemaliger Trainer von Lichtenberg 47, namentlich Werner Vogt, verstorben ist am, ich glaube, 22. April. Und da hat man sich dann entschieden, für dieses Spiel einen Trauerflor aufzulaufen. Hat man bei Ostsport nicht thematisiert. Da hat mich Jonas auch im Vorgespräch darauf hingewiesen. Ich habe es nicht gesehen. Aber wenn man jetzt nochmal in die Highlights anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, dass sie einen Trauerflor getragen haben. Und wenn man ein bisschen recherchiert auf der Vereinswebsite, findet man auch den Grund, eben weil der ehemalige Trainer Werner Vogt verstorben ist.
Ja, und eine zweite Sache, die mir auch in den Highlights aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, während die Interviews liefen, gab es im Hintergrund Rennereien. Habt ihr das auch gesehen? Und da bin ich auch gefragt, ob jetzt Hertha versucht, die BFC zu machen und Lichtenberg die Banner zu ziehen? Oder was war da, ob der irgendwo hier im, ich frage mal wieder nach Lichtenberg, ist im lichtenbergforum.de irgendwas gesehen, warum da halt einfach auf Leute durchgehen?
Ich habe es nicht mal gesehen. Also
weiß gar nicht, wovon ihr redet. Sah nach Keilerei auch, aber ist auch egal. Also was im Zoschke passiert, bei Zoschke. Das war auf jeden Fall echt total. Also ich habe diese Interviews gesehen, wo die Spieler so ganz vor Mikro, so 2-2, Punktgewinn. Und im Hintergrund siehst du halt so die Leute durchgehen rennen. Also 700 waren insgesamt im Stadion und davon ist halt einfach so die Hälfte gefühlt halt irgendwie hinten im Hintergrund. Also nein, so wie die waren es
nicht. Ja, davon war aber auch keiner älter als 14.
Ja, wahrscheinlich hat Nader El-Jindawi sein Trikot hingeworfen.
Möglich. Und Bastian hat es jetzt im Wohnzimmer hängen.
Falsch rum, hoffe ich. wir haben noch, es sind noch echt noch drei Spiele. Eins, über das ich jetzt wirklich schnell drüber gehen würde, weil ich auch überhaupt nichts aufgeschrieben habe, ist der Sieg von Rot-Weiß Erfurt gegen Halberstadt zu Hause mit 2-0. Ein Chor macht nach einer Flanke von Felsberg per Kopf ich glaube, es war ein viertes Saisontor, wo ich mich auch wieder gefragt habe, okay, also Felsberg habe ich noch nie gehört, aber bereitet halt ein Tor vor, ein Chor haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gequatscht, dass er auch vielleicht weg ist bald. Wie viel Qualität?
Hat Felsberg nicht das Tor gegen uns geschossen, nebenbei bemerkt?
Haben wir ein Tor gegen die gekriegt? Ja, das vergesse ich immer ganz schnell. Also, nee, das war Weinhauer, glaube ich.
Nee, also Weinhauer war es nicht.
Wir hatten gegen uns das Tor geschossen.
Ich glaube Felsberg, aber ist auch egal.
Who cares? Auf jeden Fall wieder überraschend, das Erfurt halt einfach Woche für Woche irgendwie irgendwelche Leute aus dem Hut zaubert, die ich immer vergesse und trotzdem halt irgendwie da neben den ganzen Seidemanns, Mergels und Hairulla auf der Tribüne halt irgendwie ganz, ganz viel Qualität offensiv rumspringt. Aber da vertröste ich euch weiterhin auf die baldige Folge, die Bastian hoffentlich jetzt eingetütet hat, dass wir da einen Erfurt-Experten kriegen. Er guckt mich gerade an, als ob er es noch nie gehört hätte. Haben wir letzte Woche schon? Er nickt. Okay, kriegen wir hin. Das 2:0 macht Mergel nach einem Horrorpass der Halberstädter Defensive, wo man sich aber auch fragen kann, ob der angesprochene, gerade Weinhauer, Kuhnhold da nicht eher irregulär fällt. Who cares? Arthur Mergel macht das nächste Tor. Er ist jetzt, glaube ich, bei 13, 14, 11, irgendwann so einer der Topscorer der Liga. Ja, und Erfurt lässt sich von Halberstadt nicht aus dem Tritt bringen. Überraschenderweise war Manuel Rost am Ende trotzdem zufrieden. Kann man machen als Tabellenvorletzter mit nach 0:2. Weil andere Mannschaften sind in Erfurt auch schon schlimmer untergegangen. Die Ansprüche in Halberstadt sind ähnlich groß wie deren Würstchen.
Manuel Rost steht bestimmt noch auf der Payroll in Erfurt.
Dann hätte er aber wahrscheinlich höher verloren. Ähnlich wie der PRK.
Dann fällt es ja auf.
Ah, okay.
So nämlich.
Habt ihr sonst noch irgendwas zu dem im Live-TV übertragenen Topspiel zu sagen? Also
Nö.
Gut, passt dann auch nicht. Dann haben wir noch ein 5:2 zu bieten. Also langsam finde ich die Ergebnisse auch an, ne? Wenn du 8:1, 5:2, 3:2. Fühlt sich an wie 34. Spieltag, aber so weit sind wir noch nicht. Hat man in Berlin anscheinend noch nicht mitbekommen. Denn die VSG Altdienicke gewinnt zu Hause im Jahn-Sport-Park gegen TB mit, wie gesagt, 5:2. Und Überschrift über das Spiel ist so: TB verliert glücklich mit 2:5. Gegen wer?
Ja, komm, aber du musst ja jetzt auch sagen, dass Altdienicke aktuell auch nach der Form sucht und eigentlich maximal verunsichert ist. Dass die
aber gesehen, deswegen haben sie nicht 8 Tore geschossen, sondern nur 5.
Ja, ist so, ja. Und dass die überhaupt 5 Tore schießen, war jetzt irgendwie nicht ausgemacht. Und dass es ihnen irgendwie nicht ganz so gut geht, zeigt ja schon, dass sie gegen TB 2 fressen. Wir haben jetzt noch unser Spiel vor Augen dort. Also da war TB sehr weit weg von dem Torerfolg. Ja, aber wahrscheinlich in der Tat, Sommerfußball, TB ist einfach mal abgestiegen und bei Altklinike ist ja die Luft auch raus.
Wen ich noch erwähnt haben möchte, zumindest für die for the record, ist der Sportfreund Büch, der mit Vornamen
Gordon
heißt.
Ja.
Die ersten 3 Tore vorbereitet.
Er ist ja auch nicht umsonst luxemburgischer Nationalspieler.
Ah, das ist der. Ah.
Der muss ja was können, weil er Nationalspieler ist.
Ja. Das nächste und letzte Spiel, auf das wir zu sprechen kommen müssen, also was zumindest schon gespielt wurde, wir müssen doch über eins reden, was noch gespielt wird, ist die Heimkehr von Daniel Frahn an die Gellertstraße. Denn Steini, Kladdi, Frani, Inferni und so weiter und so fort trennen sich 1:1 beim FCK Magstadt. In der 2. Minute ist es schon der angesprochene Kladdi, der das 1:0 macht, weil ja Jakubow wieder mal richtig beschissen aussieht, fand ich, Nils.
Definitiv, ich bin ja sowieso kein Fan von dem, aber den muss er haben. Eigentlich auch eher mit dem Fuß als mit der Hand, aber.
Genau, also das war auch mein erster Tag, also warum geht er mit der Hand dahin? Stell einfach der Fuß raus und aus, aber nee, er geht mit der Hand irgendwie ganz komisch runter, obwohl er halt einfach 2 Meter groß ist. Ja, total unnötiges Gegentor, direkt in, ja, nach, ich glaube, 65 Sekunden hatten die bei Aussport gesagt.
Irgendwie sowas.
Lang war es nicht. Und war aber auch nicht so schlimm. In der 7. Minute wird Felix Brückmann gelegt, Strafstoß gibt's und Kampulka gleicht aus und jetzt Bastian weg, den ich gerade was... Da ist er wieder.
Ich suche meine Socke.
Du suchst deine Socke, aber Wortwitz mit Socken mache ich jetzt lieber nicht, denn... der angesprochene Felix Brückmann war es auch, der unter der Woche vorher schon den CFC in sein 135. Sachsen-Pokalfinale geschossen hat. Und wir hatten letzte Woche schon mit, oder letzte, vorletzte Woche, mit Markus kurz darüber gequatscht, dass Felix Buckmann, der wäre auch einer für Leutsch. Und ich habe die Highlights gesehen von dem Spiel gegen, also das CFC gegen Neugersdorf und jetzt das Spiel gegen Babelsberg. Felix Buckmann würde auf jeden Fall echt gut nach Leutsch passen in Anbetracht seiner desolaten Chancenverwertung, oder?
Wow, ganz schön provokativ. Ich denke, auf diese Provokation sollte man eigentlich gar nicht eingehen. Also die Qualitäten dieses Mannes sind ganz offensichtlich und er spielt halt für den falschen Verein und da kann es halt schon mal nach hinten losgehen.
Ja, und er hat vor allem auch im Interview danach gesagt, so ist der Fußball. No joke.
So, dann hat er sich schon mal einmal zu oft mit Miro unterhalten.
Ja, vielleicht. Ja, also in Chemnitz, also bei 1:1 zwischen Babelsberg und Chemnitz, das ist halt wirklich more random, kann es nicht sein.
aber auch da wieder, ich finde ja fast das Interessanteste an diesen Spielen sind immer die Interviews. Da hast du mit Markus Zischer einen, der sich danach hinstellt und ja, ich weiß nicht.
Wie in den letzten 3 Monaten? Ja, wir haben total, und die Mannschaft hat wieder alles gegeben.
So. Ja, okay, das ist so dieses, das ist das Gegenteil von dem, was Uduc macht, der versenkt seine Mannschaft, was ich, wie gesagt, nochmal, ich finde das total okay. Und Zische stellt sich dahin und lobt die alle in den siebten Himmel. Das finde ich ein bisschen witzig, wenn du auf Platz 11 stehst, als Verein, der richtig krasse Ambitionen hat, der mindestens um 5 mitspielen wollte, vielleicht auch besser.
Der Lizenz und eingereicht hat, ne?
Was?
Der Lizenz eingereicht hat für die Lizenz.
Naja, klar. Also das kommt ja noch dazu. Aber die hatten ja auch schon vor der Saison den Anspruch formuliert, musst du jetzt ganz ehrlich sagen. Und da finde ich es irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn du jetzt deine Leistung beim CFC so in den Himmel lobst, in einem Spiel, wo es auch hier für beide geht es um nichts mehr. Also das finde ich alles ein bisschen, das finde ich lächerlich.
Wen ich nicht lächerlich fand, war der andere. Christian Tiffert hat wieder ein sehr, sehr souveränes Interview gegeben. Und wir hatten ja mal irgendwie in der Hinrunde, als wir beide ihn schon her so, also Bastian und ich, wo mein, das Interview ist total desolat und der guckt immer irgendwie in die falsche Richtung und es wirkt irgendwie nicht. Der hat nach dem Neugersdorf-Spiel sich da ans Mikrofon gesteckt und meinte, okay, wir hätten hier eigentlich niemals in die Verlängerung gehen dürfen, das wird total beschissen, weil wir ihn gleich wieder spielen. Und das hat er dann im Interview bei Ostsport dann auch nochmal anders paraphrasiert, aber halt einfach auch so sehr, sehr souverän war es, okay, gut, mehr war halt nicht drin und wir haben gut gespielt und eigentlich zählt jetzt nur noch das fucking Finale im Sachsenpokal. So,
hat er recht.
Oder, ja, und jetzt nicht irgendwie dieses Tisches ja, war total geil, wie meine Mannschaft hier gefightet hat. Und, sondern war so, ja, war halt ein scheiß Spiel von uns. Wer war nicht drin? Wir haben halt vor 3 Tagen noch 120 Minuten gespielt. Sorry. Total ehrlich, total geil. Christian Tiffert, ich werd Fan. Ja, wovon ich nicht Fan werde, ist das morgige Spiel. Denn der FC Energie Cottbus empfängt den Berliner Fußballclub ohne Fahnen, ohne Doppelhalter und ohne irgendwas. Stimmgewaltig will Energie auftreten. Tja, Nils, warum gibt es denn dieses Fahnenverbot? Hast du was gelesen vielleicht so?
Ja, man munkelt, dass der damalige Überfall auf den einzelnen BFC-Fan, der komischerweise alle Zornfahnen der Ultras BFC im Rucksack hatte, von der Cottbuser Fanszene vonstatten gegangen ist. Und diese soll natürlich jetzt bei besserer Gelegenheit präsentiert werden. Da das schon länger bekannt ist, dass die in Cottbus liegen, wurde das Spiel schon vom Samstag jetzt auf den Dienstag gelegt.
Liegen sollen, ne?
Liegen sollen. Manche wissen vielleicht auch mehr. Wurde jetzt halt noch dieses Materialverbot draufgeschoben, zusätzlich nochmal zu der Spielverlegung. Ich finde, man darf gespannt sein, wie das durchgesetzt wird. Ich kann mich dann noch gut an unsere Landespokalsaison erinnern, wo wir auch Zaunfallverbote hatten und das wir müssen nie dran gehalten haben, weil es einfach niemals jemand interessiert hat. Ich glaube, so wird es auch in Cottbus, weil die haben halt Heimspiel und ich glaube, die Security, sagen wir mal so, die wird jetzt nicht ganz so progressiv sein und dann sich gegen die nicht linken Cottbusser stellen. Deswegen freue ich mich sehr, morgen beim MDR Livestream reinzuschalten und ich habe Spielabbruch getippt, aber ich
auch. Also 2:0 für Cottbus oder für BFC, wer gewinnt das dann am Ende? Wenn die Cottbusser die Fahnen von BFC verbrennen und dann.
Das muss Hermann entscheiden.
Aber 2:0 ist, glaube ich, ein guter Tipp. Egal für wen.
Also ich bin gespannt. Ich freue mich auf fast schon Katastrophentourismus vor dem Livestream. Und wer hat mir das mit einer Tüte Popcorn genüsslich geben?
Es gab auch einen Artikel in der Welt, der war hinter der Paywall. Ich weiß nicht, ob Bastian als guter Springerleser, nein. Aber der Überschrift war auch das Zitat, die feige Szene jagen, irgendwas in die Richtung. Also ich glaube, dass man auch bei BFC schon mobil gemacht hat und jetzt auch beim BFC vor allem auch offiziell über die Fanhilfe, glaube ich, war es, oder über den Fanbeirat angekündigt hat, dass der FCE diese ganzen Materialverbote hingenommen hat oder auch vielleicht waren die auch gar nicht polizeilich angeordnet, wird da so spekuliert, weil nicht zu vergessen ist dabei auch, dass Energie Cottbus auf Bewährung spielt bis Ende der Saison, also bis zum 30.06. und jedes weitere Vergehen, was in Cottbus stattfindet, ein Geisterspiel zur Folge hat und man sich deswegen ja, so ein bisschen ja, ein Scheiß zu Recht und deswegen man da irgendwie den Polizeiorganen sehr entgegenkommt, behauptet zumindest der BFC. Bastian, wie hast du es mitgenommen und was sagen deine Lausitzer Kontakte?
Meine Kontakte sagen überhaupt nichts. Ich nehme das alles zur Kenntnis und bin wie Nils. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel.
Gut, dazu erfahrt ihr nächste Woche mehr, wenn es dann gespielt wurde oder abgebrochen wurde. Who knows? Damit sind wir durch die 95. Folge unseres Podcasts und kommen zu den Kicktipp-Sachen. Was kann ich? Doch, müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Doch, müssen wir machen. Weil Lochis ist, glaube ich, Spieltagssieger. Noch Stand heute.
Eben, es wird ja noch gespielt, ein Spiel, deswegen habe ich noch Resthoffnungen. Wir fangen wieder oben an. Max auf 1 mit Cortex, die da sich jetzt schon über 20 Punkte vor Platz 3 abgesetzt haben, sehe ich gerade. Bastian drängt die Top 10, Platz 8 mit 13 Punkten diesen Spieltag. Glückwunsch an der Stelle.
Danke.
Spieltagssieger standen jetzt drei Leute, und zwar einmal in Berlin auf dem Rad, auch sehr lange Hörer schon von uns, Patrone und Lochi. Mit jeweils 18 Punkten. Ich hingegen habe 10 Punkte dieses Spiel geholt, bin jetzt auf Platz 36, immerhin einen Platz nach vorne gesprungen. Habe jetzt wieder fast das Mana eingeholt, der auf Platz 33 weilt mit 9 Punkten diesen Spieltag. Und dann fehlt natürlich nur noch Jonas, der von uns komischerweise wieder Letzter ist. Der ist 47. mit
Ich bin
13
nur noch 11
Punkten.
Punkte hinter dir. Also
Du hast wieder 3 Punkte aufgeholt, das müssen wir dir lassen. Stand jetzt.
Vor allem habe ich Markus überholt. Das war mir wichtig. Und
Glückwunsch dazu.
ja, aber.
Aber trotzdem bleibt der Eindruck, du bist so der BAK des CE.
Ich habe ja gesagt, letzte Woche habe ich gesagt, ich bin das Victoria Berlin des CE, weil ich Ansprüche nach oben habe oder hatte. Mittlerweile bin ich in der Realität angekommen.
Ich
Und
bin
das
halt
heißt
einfach,
halt,
ich
raus
bin,
mit dem
glaube
Mars.
ich, eher die BSG des CEs und will halt die Ansprüche für nächste Saison ein bisschen
Ja,
runterschrauben.
du bist eher der FSV Luckenwalde des CEs, aber.
Das finde ich auch gut.
Also, ey,
Einmal zu
ich
oft
kann mich
an
jetzt nicht blau-gelb
Pfosten.
nennen, Alter. Das ist.
Jonas. Warum nicht?
Ich hasse euch. Tja, Medientipps. Habe ich eine ganze Menge und auch noch Töne und Einspieler für. Ich habe es am Anfang angekündigt, dass wir heute die ganze, also Folge so ein bisschen in den Rahmen stellen wollen. Aber bevor ich über die beiden Kommentatoren, Reporter, Legenden spreche, die ich angekündigt habe, schiebe ich einen anderen Medientipp schon mal slightly vorbei, bevor ich an euch beide abgebe. Denn das neue Zeitspielmagazin befasst sich mit Fußball und Protest und ist sehr, sehr, sehr gelungen, wie das eigentlich immer ist. Deswegen kann man es eigentlich auch, wenn immer was rauskommt, empfehlen. Aber Fußball und Protest denken natürlich alle so, okay, an Sitzen ist für den Arsch, 12-12, kein Anni für den Steher, so, Wird auch alles aufgearbeitet, aber da geht es quasi auch um ja, Protestbewegungen in der Arbeiterklasse in den 1910er Jahren im Ruhrpott. Es geht um Anti-Thatcher-Proteste und Fußball und es geht um die Revolution in Albanien, die mit Fußball ganz viel zu tun hat. Also spannend, as always. Bin noch nicht ganz komplett durch, aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gelungene Ausgabe und thematisch ist Protest, Fußball und Politik. Ne? Mögen wir. Kann man lesen. Nils.
Ich habe wieder eine Netflix-Doku-Reihe mitgebracht. Und zwar eine der wenigen, wo der deutsche Titel besser ist als der englische. Denn auf Deutsch heißt sie Die Stärke des Verlierens. Auf Englisch heißt sie einfach nur Loser. Finde ich ein bisschen despektierlich. Ist eine Doku-Reihe über ja, Sportler, die große Niederlagen in ihrer jeweiligen Sportart einstecken mussten und damit umgehen und da vielleicht auch eine Stärke draus drehen können. Gibt es auch eine Folge, die ein bisschen um Fußball geht, beziehungsweise um einen englischen Amateurverein. Sind immer sehr, sehr schöne, knackige Folgen, so ungefähr 25 bis 30 Minuten. 8 Folgen gibt es davon in Staffel 1. Guckt sich sehr gut weg. Gibt natürlich auch ein paar Sportarten, die einen jetzt persönlich vielleicht nicht so interessieren. Aber die Story drumherum ist, glaube ich, für jeden irgendwie ganz geil aufbereitet. Und für zwischendurch so eine halbe Stunde ein bisschen so als Lückenfüller, weil es man gerade mal ein bisschen Zeit hat, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mir hat es wirklich sehr gefallen und ich kann es nur jedem ans Herz legen.
Ja, Bastian, was hast du zu liefern?
Ja, Jonas, ich nehme dir jetzt bestimmt einen Medientipp vorweg, aber das ist mir völlig egal, weil ich möchte euch jetzt einmal mehr entführen in die wunderbare Welt des Radsports. Und da gibt es eine neue
Hilft nichts.
Dokumentation. Oh, geil, wie Nils jetzt gerade reagiert hat. Ich glaube, Nils ist jetzt
So,
nicht
ja.
so, lässt sich jetzt nicht so begeistern
Jetzt
für.
hätte ich mein Fahrrad daher.
Sehr ruhig. Kann ich mal Fahrrad fahren, aber.
Gut.
Ja.
Es gibt auch welche mit Stützrädern, Nils. Aber ich bin
Sehr
jetzt
gut.
erstmal bei meiner
Nils fährt ganz klassisch Bobbycar.
wunderbaren NDR-Dokumentation über Lennart Kemner. Tretmühle Radsport, Lennart Kemner zwischen Leid und Leidenschaft ist halt so ein klassischer Titel irgendwie. Aber ja, da gibt es eben einen schönen 30-Minüter über denjenigen, der als größte deutsche Radsporthoffnung seit Jan Ullrich gilt. So, mein Medientipp.
Die habe ich noch in Lesezeichen noch nicht gesehen. Deswegen empfehle ich sie nicht, aber es ist ja schön, dass du sie gesehen hast. Ich empfehle noch die angesprochenen, also ich will reden über die beiden angesprochenen Reporterlegenden, denn die beiden im Jahr 1927 geborenen Ernst Huberti und Heinz Florian Oertel sind verstorben. Florian Oertel Ende März.
Ende März, ja.
Und Ernst Huberti jetzt ungefähr einen Monat später. Also am 24. April, glaube ich, in etwa. Und ich habe mitbekommen, dass Ernst Huberti gestorben ist, weil in Zeig das wunderbare Welt des Fußballs die ganze Folge ihm gewidmet wurde und wollte mich dann aufregen darüber, wie doof das ist, dass jetzt quasi sagen, nur die über den Westreporter reden, obwohl quasi sagen, die Stimme des ostdeutschen Sports auch kurz vorher verstorben ist. Und während ich quasi sagen, daran saß, einen hämischen Tweet zu verfassen, kommt dort der Deutschlandfunk um die Ecke und bringt einen Beitrag mit dem Sozialwissenschaftler von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, Josef Brüggemeier, der mit Marina Schweizer über diese beiden Persönlichkeiten gesprochen hat. Also, der Beitrag heißt, warum es keine Reporterlegenden mehr gibt. Und da hatte ich schon so ein bisschen Pipi in die Augen und dann habe ich mir zwei Dokumentationen angeguckt. Einmal vom WDR oder von der Sportschau über Ernst Huberti, wo halt aber quasi sagen, so die alle Fressen, die man kennt, Beckmann, Welke, Bommes, halt über Ernst Huberti und sein Vermächtnis für die deutsche Sportberichterstattung reden. Und danach eine Dokumentation angeguckt vom MDR anlässlich des 95. Geburtstags von Heinz Florian Oertel, was aber auch schon so einen leichten Nachruf, also ne, zum 95. machst du halt irgendwie eher schon Nachruf-Doku draus, wo auch dann quasi sagen so die ganzen Ost-Koryphäen des Sports und der Sportberichterstattung zu Wort kommen. Und ja, wer sich jetzt fragt, so Heinz Florian Oertel, den kennt man aus der Postwendezeit nicht mehr, weil der dann quasi sagen, nach der Wende arbeitslos war und nie wieder irgendwie Quatsch hat. Aber das hier kennen, glaube ich, alle, die irgendwie mal Osten und Fußball so gemacht haben oder geguckt haben oder wissen was ein bisschen drum.
Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch, können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg. Hier schauen Sie unsere Touristen.
Ja, unsere Touristen. Für mich war dieser Sparwasser-Kommentar im Ostfernsehen immer vergleichbar mit aus dem Hintergrund müsst ihr ranschießen. Oder für die Jüngeren, mach ihn, er macht ihn. Und das ist halt Heinz Florian Oertel, der hat nicht nur Fußball gemacht, sondern einfach allen Ostsport. Also allen Sport, also auch ganz viel Leichtathletik bei Olympia und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel die Kathi Witz 1988, Goldmedaille in Calgary. Das ist auch eine Moderation aus dem Lehrbuch. Driftet vielleicht ein bisschen ab in so meine eigene Ecke der Arbeit, aber das sind zwei Leute, die da gerade ja, aus dieser Welt geschieden sind, die den Sport Sportberichterstattung halt einfach total geprägt haben, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und diese beiden Dokumentationen arbeiten das, glaube ich, ganz gut heraus. Und der angesprochene Heinz-Florian Oertel hat nicht nur so plakative Sportsachen, sondern also der ist auch ein schlauer Mensch gewesen, was ich auch nicht wusste, bevor ich diese Doku gesehen habe im MDR, aus der ich nochmal kurz ein Zitat einspielen möchte.
Der Sport war zu jeder Zeit eine durch und durch politische Angelegenheit. Wir haben immer dies wahrgenommen. Es wurde uns eingeredet, auch von verantwortlichen Herren der BRD-Seite seiner Zeit, dass dies nicht so ist. Wir würden den Sport politisieren. Also man kann im Nachhinein auch nur darüber lächeln.
Sport war immer schon politisch.
Ich finde es das lustig, dass du übrigens mit diesem Sparwasser-Kommentar um die Ecke kommst, weil den habe ich, um ehrlich zu sein, nicht im Ohr. Aber was ich im Ohr habe, ist dieses... Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter vielleicht oder angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar zum Olympiasieg von Waldemar Czepinski 1980. 80, genau. Und das habe ich tatsächlich noch im Ohr. Und ich habe diese Doku, die du angesprochen hast, beim MDR leider nicht ganz gesehen. Ich habe sie angesehen sozusagen. Ich glaube, bis zur Hälfte. Ich fand es auch total eindrucksvoll. Ich hatte dann einfach nicht die Zeit, das weiterzugucken, damals zum 95. Geburtstag. Und ist auf jeden Fall definitiv sehenswert, zumindest für das, was ich
am Anfang gesehen habe. Kannte ich jetzt zum Beispiel nicht, bevor...
Ah ja,
er ist halt irgendwie, also das Ding ist, also er ist halt gestorben, als ich gerade auf Arbeit war und in der Redaktion waren so, oh scheiße, man will den Waldemar wieder anhören. So, deswegen wollte ich den jetzt rauslassen.
Naja.
Damit hätte ich einen auf den Sack gehen. Weil der einfach so viele Sachen gemacht hat. Also meine, dass der so mit ein Kessel Buntes und so einen Entertaining-Faktor hatte, den er in den Sport gebracht hat. Und also in der Doku sagt er halt sehr, sehr viele schlaue Sachen über Sportberichterstattung, die, ja, ich total, also die haben mir was gegeben. Auch wenn der sehr boulevardesk unterwegs war, aber ist ja auch nicht so zwangsläufig verkehrt, weil Sport ist ja auch ein bisschen Entertaining. Aber nicht nur. Ich glaube, das wusste er auch. Habe ich ihn eingeschätzt nach dieser Doku. Klar. Punkt.
Mach's gut, Heinz. Florian.
Ernst heißt er und der andere, achso,
Heinz.
Heinz heißt Florian und der andere heißt Ernst, ja.
Den anderen kannte ich im Übrigen nicht, aber das hat, glaube ich, etwas damit
auch,
zu tun,
dass wir... Den kennst du auch von ausgerechnet Schnellinger.
Ostkinder sind.
Ausgerechnet Schnellinger. Also der hat...
Ah ja, dieses komische Jahrhundertspiel. Hm. Ja, gut. Kein Bezug.
Ja, also ich hatte schon, also das ausgerechnet Schnellinger, also ausgerechnet ist ja quasi auch so eine Sportredaktion immer der Joke. Sagt man eigentlich nicht, weil es verbraucht seit 1970.
Seit ausgerechnet Schnellinger.
Ja, aber ausgerechnet ist, verbindet man halt mit ihm. Und der auch.
Toll, also wenn das dann später auf deinem Grabstein steht, dann ja, ist alles erreicht.
Ausgerechnet Ernst.
Es gab übrigens auch eine längere Strecke zu, wie hieß der jetzt nochmal, der Westdeutsche, den kannte ich nicht, sorry. Wie heißt der?
Zu Berti.
So, in der letzten 18 Uhr Sportschau am Samstag, wo man sich auch so bei ihm bedankt hat, weil er war ja offenbar so Mr. Sportschau über Jahrzehnte. Ja. Und da wurde eben auch als seine Qualität so ein bisschen herausgehoben, dass er, ich sage es jetzt mal freundlich, dass er sehr unspektakulär seine Spiele kommentiert hat. Und also er hat im Prinzip dann oft einfach nur den Namen des Torschützen gerufen. Ja.
Aber also, das war aber jetzt keine halbe Stunde wahrscheinlich. Also es gibt, das ist wahrscheinlich Ausschnitt aus dieser Doku.
Nee, das waren wirklich
alles, die es am 90. gab, vor ja. 6 Jahren oder so. Und da hat er quasi sagen dann auch, also da erklärt er dann auch in dieser Doku, die wir einer der Medientipps verlinken werden, warum er das getan hat, weil er immer der Meinung war, man muss den Leuten halt nicht sagen, was sie sehen, weil sie sehen es ja selbst. Und wenn den Leuten, die was sehen, erzählst, was sie sehen sollen, dann fühlen sie sich verarscht. Und der hat dann auch im Nachhinein, also alle möglichen, also der war halt dann Coach für Moderationssachen im Sportbereich der ARD und hat zum Beispiel eine Monika Lierhaus rausgebracht und wie gemeint ich, also deswegen kamen halt so Bommes, Welke und Beckmann und so weiter halt vor, weil die alle von ihm gelernt haben. Also das ist auch eine Koryphäe der Sportberichterstattung, die wir jetzt erwähnt haben. Und guckt euch die Dokus an oder lasst es sein. Hauptsache, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin stellen wir uns online.
Wenn's Remus.
Bleibt stabil.